Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Mord auf Ex, dem Podcast mit toten Menschen.
Gut, wie du kurz überlegt hast. So.
Auch lebende Menschen. Podcast. Lebende Menschen gibt es auch manchmal.
Ja, manchmal auch. Aber wir
zum Beispiel
sind
uns.
Lynn und Leo und genau, wir reden über Mord und Totschlag und trinken normalerweise ein bisschen Alkohol dabei. Heute ist ein Kaffee, weil wir ein bisschen müde sind.
Bei mir stehen sogar zwei Kaffee vor mir.
Ja, volle Dröhnung. Leo ist nämlich gerade nach Köln gezogen. Mhm. Mein Herz blutet.
Nicht lange, es sind 2 Monate. Ich bin in einer Redaktion für, soll ich das, also...
Ja, du kannst es sagen.
Also bei Brainpool für die Great Night Show von Luke Mockridge und denk mir da irgendwelche Spielchen aus, die Luke dann so machen kann oder auch nicht.
Spannender Job, den du da hast. So.
Es ist ein sehr bizarrer Job, muss man mal sagen.
So einfach mal so, Luke, stülp dir mal so ein bisschen Pudding über den Kopf.
Das Lustige ist ja wirklich, es gibt doch diese eine, das eine Spiel bei Late Night Berlin, wo, oder nicht Spiel, dieses eine Video, wo deren Casting-Redakteure verschiedene Stars anrufen oder Labels oder Agenten und so weiter und dann vorschlagen so, hey, wie fändet ihr es, wenn ihr eigentlich mal in einem Hundekörbchen liegt und dabei müsst ihr auch noch ein Kostüm haben und miauen.
Also richtig peinlich. Das musst du jeden Tag machen?
Das ist halt kein Scherz, ne? Das ist wirklich so. Es ist kein Scherz.
Ja, ich habe ja auch mal damals noch bei Endlich Feierabend bei Sat.1 auch so als Rechercheredakteurin gearbeitet. Und da musste ich auch immer Leute anrufen und so richtig weird so, hallo, wir wollten nur fragen, hätten Sie vielleicht Bock, das und das mit uns zu machen? Und alle Leute so, wie wär's mit nein?
Ich glaube, ich würde ja sagen, weil die Sachen, die wir jetzt anfragen, sind zwar alle mega awkward, aber ich meine... Dafür machst du doch Fernsehen, oder? Damit du halt dich irgendwie ein bisschen entblößt.
Ja, bei mir waren das noch normale Leute, die halt so waren. So,
ah, ja.
Nee, danke, ich würde noch gern Job behalten. Weißt du, also wir leben so im Medienkosmos, da denken wir, ja, jeder hat voll Bock
jeder
dazu.
Jeder hat Bock, sich zu blamieren.
Ja, total.
Und so der Öffentlichkeit ein bisschen Privatleben zu sprechen.
Ja, aber ist tatsächlich nicht so. Nee, und deswegen, ich kann es halt nicht ohne Leo aushalten. Ich bin, glaube ich, 3 Tage später nach Köln gefahren.
Ja.
Hallo!
Und ich war so... Juhu!
Wow, diese Begeisterung ist so minimal.
Nein, natürlich freue ich mich sehr.
Ja, Leo, ich musste dich wiedersehen. Und wir mussten ja auch eine Folge aufnehmen.
Es ist irgendwie ja auch immer noch unser Job, ne?
Ja, eigentlich schon.
Also auch unser Hobby. Aber mittlerweile würde ich sagen, es ist auch ein bisschen unser Job. Wir sind jetzt einfach...
Podcaster?
Podcaster.
Das ist so ein komischer Berufsbezeichnung.
Aber kann man das schon sagen zu uns, oder?
Du, wenn du das deiner Oma sagst, ist sie so...
Meine Oma ist doch Mord auf Ex Ultra Oma, die weiß ja, schon, die, was das
wenn
ist.
Wenn du ihr sagst, du bist Podcaster, bist sie so, Leonie, ich verstehe das immer noch nicht.
Das ist so ungefähr wie Radio fürs Internet, Oma.
Ja, so erkläre ich das wirklich
jedem. Ja, ne?
Und dann sind die Leute immer so, also du bist Radiomoderatorin?
Bei deiner Stimme?
Ja, das kommt dann immer, nein. Voll oft sagen Leute dann so, ah ja, ich finde auch, du hast voll die schöne Stimme. Und ich so, als ob, das sagst du gerade nur, weil du nicht weißt, was du sonst sagen sollst. Das ist genauso wie so... Weißt du, so richtig, wenn so eine komische Stille kommt, dann bist du einfach so, schönes Outfit.
Das Geilste ist, wenn man einfach zurück sagt, so, danke, deins auch. So, nein, das hast du gerade nicht ernst gemeint. Das ist, weil ich dir vorher gesagt habe, dass irgendwas schön ist.
Ich bin so komisch, wenn mir jemand, also so, wenn ich im Restaurant sitze und mir bringt der Kellner was zu essen und sagt, guten Appetit, bin ich manchmal so verstrahlt, dass ich sage, danke dir auch.
Ja, ich sage auch mega oft so, tschüss. Also gleichfalls, okay.
So, ich habe jetzt ein zu dumm zu verbrechen dabei. Das passt zum Thema Essen. Und Leo, der Jugendschutz wäre stolz auf uns. Mhm. Weil es geht um Drogen, aber dafür, was für negative Wirkungen Drogen haben können.
Mhm. Nicht machen.
Genau, das wollte ich eigentlich damit sagen. In Würzburg hat nämlich ein Ladendieb vor ein paar Tagen, der ist in einen Supermarkt eingebrochen und hat ein bisschen zu viel Cannabis geraucht vor. Aufgrund dessen ist er einfach, und das finde ich so eklig, zur Fleischtheke gegangen, beziehungsweise zu diesem Fleischregal, hat die Packung aufgerissen und das rohe Fleisch gegessen.
What?
Und dann wurde er halt danach so gefragt, so, ja, Alter, was soll der Scheiß?
Haben Sie sehr viel Bock auf Salmonellen?
Ja, und er meinte dann so, ja, also, er hat halt zu viel gekifft und deswegen hatte er sehr großen Hunger. Der Mann war 41 Jahre alt. Ich dachte zuerst, wäre so ein 14-jähriger Teenager. Nein.
Hört sich leider Psychose an, so ein bisschen, ehrlich gesagt.
Ja, oder wirklich viel zu viel Drogen. Boah, ich finde es so eklig. Mhm. Kurz überlegt, Vegetarier zu werden, aber...
Aber dann ist das Steak einfach doch mega geil, so blutig.
Ja, wieder richtig Hate-Fahne von Veganern, ich sehe es jetzt schon. Oh, oh. We love you, mein Bruder ist auch Veganer, so ich die sowieso.
Die Menschen sind okay, die vegan sind. Mein Bruder ist auch vegan. Ja, ich kenne jemanden, der vegan ist, das ist ein Freund von mir.
Ja, ich war ganz so, das ist die schlimmste Rechtfertigung.
Ja, voll, es ist so. Ich habe auch Freunde, die Minderheiten angehörig sind.
Also meine Cousine, deren Freundin, der Freund.
Fünften Grades.
Der ist Veganer. Also ihr könnt mir gar nichts, wenn ich was gegen die sage. Ja, kommen wir mal zu deinem Fall.
Wollte gerade sagen. Also erstmal kurze Entschuldigung an alle, die denken, dass der Podcast ausgetauscht wurde und jetzt von einem Mann gemacht wird. Ich bin einfach nur sehr heiser oder krank.
Ich finde, es klingt nicht so viel anders.
Echt? Mm-mm. Okay, dann klinge ich immer wie ein Mann.
Ja, ich auch übrigens. Ich habe auch eine sehr tiefe Stimme.
Ja, aber trotzdem sind unsere Stimmen unterschiedlich. Ich meine, es ist jetzt gerade, ich fühle mich wirklich so,
aber
hallo
trotzdem
und herzlich willkommen, ich moderiere heute.
Aber trotzdem ist meine Stimme eigentlich hoch und deine nur tief.
Ist das so?
Nein, ich dachte, das wolltest du gerade sagen. Egal, wir labern Mist, egal. Weniger schlechte Jokes, mehr guter True Crime. Wir kommen jetzt zu deinem Fall, ich bin sehr gespannt. Weil es geht nach Frankreich, oder?
Wir sind Leute, ja? Alle mal kurz durchatmen, ja? Alle mal nicht nach Amerika schauen, sondern ausnahmsweise in das Land der Franzosen.
Wir haben uns ausnahmsweise mal die Mühe gemacht, französische Texte zu übersetzen.
Ja, wir hatten Hilfe, ehrlich gesagt, von jemandem, der sehr gut Französisch spricht, weil dieser Fall tatsächlich nicht richtig gut dokumentiert ist auf Deutsch. Es gibt eine Doku. Ansonsten muss man sich da durch französische Podcasts durchkämpfen oder durch französische Gerichtsverfahren und so. Wir hatten Gott sei Dank jemanden, der so gut Französisch spricht und uns geholfen hat.
Weil meine Französischkenntnis ist original. Je m'appelle Lynn, je suis une baguette. Das habe ich immer gesagt und mein Französischlehrer war immer so...
Hattest du Französisch in der Schule und hast durchgehend gesagt, je suis une baguette. Ich würde dich hassen als Lehrer.
Ich fand es so lustig. Ich war also richtig so 15-jährige Lynn so, ich habe den Joke des Jahrtausends erfunden.
Und wieder eine 5, weil ein Satz reicht nicht aus in der Klausur.
Wirklich 1:1. In dem Sinne nochmal liebe Grüße an meine beste Freundin Bente, die meine Französisch-Klausuren geschrieben hat.
Also, und zwar hat dieser Fall eine kleine Parallele zu meinem früheren Lieblingsbuch, Das Parfüm. Das ist eine komische Wahl, ich weiß, weil Das Parfüm, beziehungsweise ich glaube sogar der Untertitel ist Die Geschichte eines Serienmörders, war wirklich so ab 14 mein Lieblingsbuch aus irgendeinem Grund. Vielleicht der Grund, warum ich auch einen Podcast mache über True Crime.
Ich habe gerade so ein Bild von mir, wie du mit 6 Jahren auf dem Schoß deiner Mutter sitzt und so, das Buch will ich nochmal gelesen bekommen. Das, Mami, wo ganz viele Leute sterben. Juhu!
Nee, also irgendwie habe ich das, ich glaube... Mittlerweile ist es sogar auch ein Buch, was in der Schule gelesen wird. Also es ist, bin ich mega neidisch drüber, wenn es gerade Hörerinnen und Hörer gibt, die das in der Schule, in der Oberstufe hatten. Wie geil. Also das ist so, als wenn man Harry Potter irgendwie lesen würde. Also einfach Bücher, die man eh schon freiwillig sehr gerne liest, die dann auch noch in der Schule sind. Schon unfair. Ich musste so, keine Ahnung, Goethe halt lesen.
Kafka.
Kafka fand ich eigentlich ganz gut.
Okay, können wir nicht drüber
reden? Auf jeden Fall geht das Buch Das Parfüm von Patrick Süskind um einen Mörder namens Jean-Baptiste Grenouille. Und der ist so besessen von dem Geruch von Jungfrauen, dass er dafür mordet. Kennst du das Buch?
Ja, also ich kenne den Film.
Ist auch ein bisschen komisch, weil früher habe ich auf Dates, also ich wurde mal irgendwann auf einem Date gefragt, was dein Lieblingsbuch von so einem Literaturredakteur, also jemand, der krasser Feuilletonist, mega... belesen und so weiter. Und meine Antwort war Das Parfüm. Und er war so, okay.
Soll ich dich nachher auch so enthaupten und deine Haut abziehen?
Was ist mit dir?
Auf was stehst du im Bett?
Ich finde einfach, dass der Autor schreibt einfach unfassbar gut. Ne? Der schreibt so sehr deskriptiv und sehr, so die Sätze sind manchmal so 10 Zeilen lang, aber es lohnt sich einfach.
Aber heißt das, der Serienmörder, von dem du diesmal sprichst, der hat auch ein Parfüm aus Frauen gemacht?
Nein, das Gott sei Dank nicht. Okay. Erwartungshaltung. Im Arsch.
Ja, ich war echt gerade so richtig so.
Mann.
Ich war hyped, aber jetzt ist okay.
Ja, war auch Franzose.
Das ist die Gemeinsamkeit, von der du ausgehst.
Nein. Nein, er war auch ein Mann, deswegen.
Ah ja, gut. dann, und hatte er auch noch braune Haare? Ja,
ja,
und
wirklich, derselbe Fall. Ja, doch, wirklich. Die waren beide auch ein bisschen dünner, ein bisschen so kleiner. Ich glaube, Jean-Baptiste Grenier war auch ein bisschen kleiner, dünner. Aber nee, das, warum ich die Parallele schlage, ist, dass es zum ersten Mal jemanden gibt, ich hätte das niemals gedacht, dass es jemanden gibt, der auch in der Realität lebt, der auch wirklich existiert und es auf Jungfrauen abgesehen hat und so sehr von ihm besessen ist, dass er für sie mordet.
Weißt du noch unsere Herzogin, über die wir einmal gesprochen haben mit Tarkan?
Einen Mann, der auf Jungfrauen abgesehen hat.
Okay.
Gut, dass ich unsere Folgen so gut kenne insgesamt. Ja. Ne? Ja, aber die hat, okay, stimmt, die war auch sehr besessen von dem Blut der Jungfrauen. Ja. Ne? Diese Person ist eher von der, ja, von der Jungfräulichkeit besessen. Also von, wenn wir ganz eklig sind, halt sozusagen der.
Ja, ich weiß, was okay? du meinst.
Okay, gut.
Warum? Männer sind so weird. Das ist ja tatsächlich.
Das ist auch, ich glaube nicht, dass es bei Männern insgesamt so ist.
Nein, aber die Jungfräulichkeit der Frau ist leider in der Gesellschaft so ein hohes Gut. Und wird
ja,
so,
ich meine, allein in der Religion.
Ja.
Das ist ja auch komplett gestört eigentlich. Du darfst ja nicht mit der Frau schlafen. Ihr dürft nicht zum Schlafen, bevor ihr nicht verheiratet seid.
Ich sag jetzt nicht irgendwie, ich meine, also ich sag jetzt nicht so, oh Gott, es ist schlimm, dass Frauen lange Jungfrauen bleiben. Oder
nein.
Was weiß ich, klar so. Zum Beispiel auch in Pornos sind Entjungferungen irgendwie so ein ganz ekliger,
ja,
Fetisch.
Ja, voll, aber in Pornos sind auch sehr viele Dinge ein Fetisch, ne?
Also. Ja, okay. Aber ey, so, ich verstehe es einfach nicht, weil meine Entjungferung war so, aua,
möchtest
aua,
du?
Aua. Und das war's.
Okay, we are going there.
I just
Wie alt warst du?
Zu alt. Aber
zu also alt?
Nicht, aber ich war,
das habe ich noch nie gehört, dass Leute sagen würden, dass es zu alt sind.
Ich war 18. Ich finde, das war sehr, also ich war älter als die, meine Freunde.
Okay.
Ja gut, wollen wir über Lent reden und nicht über meine Entjungferung?
Ja, gern. Also, wir müssen für diesen Fall auch erstmal in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar in das Jahr 1986 nach Fleury Mérogy. Ich freestyle ein bisschen mit dem Namen, wie man sieht. Also, wie auch immer, es ist ein kleiner Ort südlich von Paris, der überhaupt nicht bekannt ist, außer für sein Staats- und Hochsicherheitsgefängnis. In diesem kleinen Dorf gibt ein Mann eine Anzeige auf, eine Annonce, und zwar in einer christlichen Lokalzeitung. Das ist relativ wichtig, weil dieser Mann eine ganz besondere Beziehung zum christlichen Glauben hat. Inwiefern, werden wir noch sehen. Und ich glaube, durch diesen Anfangstalk kann man sich vielleicht auch ein bisschen denken, worauf es hinausläuft.
Die Jungfrauen.
Ein bisschen. Die Anzeige lese ich euch mal vor. Gefangener, / Insasse, möchte gerne mit einer Person jeglichen Alters korrespondieren, um die Einsamkeit zu vergessen.
Hauptsache, diese Person hat noch ein schönes Jungfernhäutchen.
Das steht nicht in der Annonce, aber vielleicht hätte er es reinschreiben sollen, weil, ja, das ist schon eine Bedingung bei dieser Person. Eine Frau namens Monique Olivier, eine 38-jährige Krankenschwester aus Südfrankreich, sieht die Anzeige. Und da sie selber sich auch irgendwie im Moment einsam fühlt, sie ist gerade erst geschieden, sie lebt getrennt, auch ihre beiden Kinder leben bei ihrem Ex-Mann. Genau aus diesen Gründen fühlt sie sich eh schon einsam und meldet sich, weil passt ja ganz gut. Da sucht jemand auch jemanden, das passt. Sie schreibt ihm also zurück und die beiden beginnen mit einer Art Briefkorrespondenz. Und jetzt denkt man erstmal so, ja okay, das ist halt ein Brief, der dann so, ja, was ist dein Lieblingshobby, wie geht's dir so im Knast und so weiter, ne, man macht halt so Smalltalk. Mhm. Nein, es sind über 100 Briefe, jeder Brief ist mindestens 10 Seiten lang, komplett dicht geschrieben, also ganz nahe Wörter, eng beieinander, und es geht um alles. Die beiden tauchen ein in den größten Deep Talk, den man sich vorstellen kann. Und jetzt ist ja auch die Frage, wer ist es überhaupt? Also mit wem schreibt Monique sich so unendlich lange Briefe? Und zwar handelt es sich hierbei um den 44-jährigen Franzosen Michel Fourniret. Michel Fourniret, das erfährt Monique in den Briefen, sitzt seit ungefähr 2 Jahren in U-Haft. Warum? Auch das erfahren wir später jetzt noch. Das weiß Monique zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Trotzdem verliebt sie sich in diesen Mann. Also allein durch seine Wortwahl, allein durch seine Schilderungen der Gedanken und der Welt, und er ist auch sehr belesen, er ist ein großer Literat, er liebt Mozart, er liebt er ist eigentlich ein Bildungsbürger, wenn man das mal so aufs Deutsch übersetzt.
Aber das ist von ihr ja schon ein bisschen Histophilia auch, ne? Also,
safe.
Weil, also Histophilia bedeutet, wenn Frauen auf Männer stehen oder auch Männer auf Frauen stehen, die, ja, Straftaten begangen haben.
Ja.
Und ich finde es ganz lustig, das, was Monique eigentlich gemacht hat, gibt es heute auch noch. Mhm. Es gibt Datingportale für Leute, die im Gefängnis sitzen. Und die sind sehr beliebt, weil die Frauen, die sowas schreiben, also jetzt wie Monique, die einen Brief dahin schreiben, wissen, dieser Mann kann sie erstmal nicht betrügen, weil er sitzt im Gefängnis, er ist sicher da, sie haben so, also du kannst eigentlich nicht mehr Sicherheit von jemandem kriegen, so absurd es scheint.
Obwohl er könnte ja auch fremdgehen mit Briefen, ne? Also es ist ja nicht so, dass sie dann die einzige Brieffreundschaft ist von ihm oder Briefliebschaft.
Ja, aber ich glaube...
Ja, aber es ist schon ganz gut. Er kann halt nicht körperlich fremdgehen. Okay. Gute Sicherheit schon mal. Nee, aber anscheinend muss sie ja auch irgendwas reizen an dieser Art von Gefahr in ihm. Zu dem Moment weiß sie nämlich noch nicht, warum er jetzt schon 2 Jahre in U-Haft sitzt. Aber das Gefängnis, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist halt in Frankreich bekannt dafür, dass dort die schlimmsten Männer des Landes sind. Das heißt, wenn du da jemandem schreibst, ist es nicht, weil er zu dumm zu Verbrechen begangen hat und irgendwie, was war das vorhin nochmal?
Fleisch gegessen
hat. Fleisch gegessen. Oh, du hast auch kein Verbrechen, ne? Obwohl doch, du hast dich gezahlt dafür.
Hä? Raub?
Stimmt. Ich dachte gerade, ja. Das hat er nicht gemacht. So viel sei schon mal verraten. Das ist ein bisschen schlimmer.
Vielleicht hat es auch mit Fleisch zu tun, aber nicht.
Oh Mann. Okay, ja. Yeah, we going. Und das Ganze geht ziemlich schnell bei denen, denn noch schon nach dem 6. Brief gesteht Michelle Monique seine Liebe. Und zwar schreibt er, die Briefe ich lese immer wieder daraus ein paar Zitate vor, weil die gibt es auch noch. Ich bin zweifellos verliebt in dich. Ich möchte aus dir meine Frau machen. Du sollst wissen, dass ich dich liebe. Das heißt, eigentlich will er sie heiraten gerade.
Bisschen overboard, so nach so 6 Briefen so... Hey Schnucki, lass mal 10 Schritte überspringen.
Sie haben sich noch niemals gesehen auch, ne? Die kennen sich nicht. Das könnte alles fake sein gerade. Es könnte, ich weiß nicht. Ich meine, das ist halt, ich bin jemals im Gefängnis.
Und Monique ist so, wo ist mein weißes Hochzeitskleid?
Sie sagt direkt ja. Er bittet nämlich um ihre Hand an und ohne, dass sie sich jemals gesehen haben, sagt sie ja. Und sie geben sich auch ab da an sehr schnell Kosenamen. Sie nennt ihn Shere Khan, also aus dem Dschungelbuch. Sie mag das Gefährliche an ihm schon sehr, weil Shere Khan ist ja auch der
Böse,
Tiger.
Ja.
Und er nennt sie Meise, Vogel. Was auch halt total, also es ist schon eine Metapher oder ein Sinnbild dafür, weil, guck mal, sie gibt ihnen den Namen der gefährlichsten Person, die sie sich überlegen kann.
Vor allem
ein Shere Khan.
Ja, der gefährlichsten Raubkatze.
Genau. Und sie ist ein Vogel, eine Meise, die sowas von schnell gefressen werden würde, wenn ein Shere Khan davor stehen würde. Außerdem nennt er sie auch Barfußprinzessin und auch Fußfetisch und Natuschka, also nach einer Figur aus einem russischen Roman benannt, den er selber sehr mag. Also wie gesagt, er ist ja sehr belesen und genau, es gibt viele Referenzen auf die große Literatur der Welt.
Ja, ich würde mir da auf jeden Fall die Natuschka aussuchen, wenn ich müsste.
Du kannst wählen zwischen Meise, Barfußprinzessin, warum nicht einfach meine Prinzessin? Wenn du in der Öffentlichkeit so, meine Barfußprinzessin, kannst du einfach kurz herkommen? Vor allem, normalerweise sollte auch ein Spitzname kürzer sein und nicht so entlang.
Ja. Das wäre so richtig so wie so, keine Ahnung, Versicherungsfachangestellte Number 3.
Meise würde ich, glaube ich, wählen, wenn ich ehrlich bin.
Oh, nee.
Also ich möchte jetzt auch nicht so genannt werden, das ist keine inoffizielle
We get
Meise.
It now. Hallo. Okay, Meise, erzähl doch mal bitte weiter.
Okay, Natuschka. Also, er schreibt zum Beispiel, ich lese weitere Zitate vor. Natuschka, mein Schatz, ich danke dir. Dein kleiner Lieblingsknasti ist deins, einzig und allein.
Dein Lieblingsknasti? Mhm.
Sie antwortet, die kleine Meise ist sehr glücklich und will ihr Raubtier nicht verlieren, jetzt, wo sie es besser kennt. Ich sage es dir noch einmal, du bist jemand Gutes, sehr Gutes sogar.
Oh, ich irgendwie.
Ich himmel dich an, mein Shere Khan.
Es fühlt sich ein bisschen unangenehm an, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir gehen wirklich gerade in eine Privatsphäre von Leuten rein, wo ich eigentlich nicht reingehen
möchte. Es ist so der First Step zu so einer kleinen Pornogeschichte. Das ist eigentlich gerade ein Erotik-Podcast geworden.
Ja.
Deine Füße, meine Barfußprinzessin.
Oh Gott.
Deine
Nein,
Krallen,
können wir aufhören, bitte?
Okay. Also, ich wollte eigentlich jetzt gerade sagen, es hört sich immer noch an wie eine ganz okaye Liebesgeschichte, wenn es nicht in ziemlich verstörende Details übergehen würde.
Darf ich seinen Teil lesen und du liest ihren?
Ja, Sekunde, da muss ich aber nochmal kurz gucken. Und zwar erzählt Michelle Monique von seiner Leidenschaft, von seiner Obsession, denn, das sagt er im nächsten Brief, er ist besessen von Jungfrauen. Und daraufhin legt er auch ihr ein Zitat, so sagt er selber, befreiendes Geständnis ab. Und zwar erzählt er von dem Ereignis, an das er sich erinnert, von dem sogenannten, und wieder hier Zitat, frustrierenden Stolz, niemals das Geschenk der Jungfräulichkeit bisher in seinem Leben erhalten zu haben. Denn in zweien seiner Ex-Ehen waren beide Frauen schon vorher entjungfert worden. Und das ist für ihn eigentlich so das Trauma seines Lebens. Und sie bekommt diese Briefe und innerhalb dieses Briefs, wo er davon erzählt, dass er halt eben deswegen so getriggert ist und deswegen auch schon so viel böse Dinge getan hat in seinem Leben, schreibt er ganz am Ende rein, bitte schreibe mir nun einen 25-seitigen biografischen Aufsatz zurück darüber, wie deine Sexualität ist. Das fordert er von ihr.
Und jetzt wäre ja jeder normaler Mensch so, okay, kleine Raubkatze, das war's, glaube ich, mit uns.
Vor allen Dingen so 25 Seiten, das schreibe ich auch nicht mehr für die Uni. Also so, bitte schreib mir einen 25-seitigen biografischen Aufsatz über deine Sexualität und ob du noch Jungfrau bist, weil das bedeutet, ob wir uns auch weiter daten oder nicht.
Und das Ganze dann so als richtigen Essay, so nach wissenschaftlicher Analyse ist an Tag 2
die Jungfräulichkeit entnommen worden. Sie, man muss dazu sagen, sie weigert sich erst. Denkt dann aber drüber nach und dann fängt er nämlich an zu drohen und sagt, hey, wenn du mir jetzt nicht einfach sagst, was passiert ist, dann schreibe ich dir einfach nicht mehr.
Och, das wäre ja ganz grauenhaft.
Dann schreibe ich dir einfach nicht mehr und sie ist so, ja cool, ich fand es echt schön, ich antworte dir und erzählt ganz genau von ihrer Entjungferung. Und zwar war es bei ihr ein One-Night-Stand mit 18 Jahren, Lynn, vielleicht haben wir ein paar Parallelen, und sie schämt sich sehr dafür.
Kein One-Night-Stand bei mir.
Okay, vielleicht in dem Alter. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber sie schämt sich sehr dafür. Und sie erzählt dann, dass ihr Ex-Mann danach auch nicht der beste Typ war. Also das One-Night-Stand war schon nicht gut. Ihr Ex-Mann wiederum hat sie aber auch misshandelt danach. Er soll sie sogar auch angeblich dazu gezwungen haben, mit anderen Männern zu schlafen und anderen Männern einzublasen. Und im Endeffekt hat sie einfach auch eine Missbrauchsvergangenheit.
Dann ist es natürlich wirklich sehr gut, wenn man sagt, ja, ich könnte mir jetzt auch einen netten Typen suchen. Nein, ich schreibe lieber an eines der schlimmsten Gefängnisse in Frankreich.
Genau. Und jetzt kommt's nämlich. Daraufhin ist Michelle sehr erleichtert, weil sie ihm immer noch alles geschrieben hat. Und er weiß jetzt sehr viel über sie. Allerdings ist er absolut schockiert darüber, dass sie einfach keine Jungfrau mehr ist.
Die Frau ist 40, hat 2 Kinder bekommen. Was erwartet er denn?
Ja, ja, eben. Sie ist ja schon Mutter halt, ja. Ne? Also sorry. Hat sie wahrscheinlich auch vorher schon mal gedroppt halt,
also
ne?
Also im Bio-Unterricht aufpassen wäre halt Step Number One.
Er legt aber sein, wie er sagt, Geständnis ab. Er erzählt ihr nämlich dann, warum er überhaupt dort in U-Haft einsetzt. Und Monique weiß aber schon alles. Er erzählt ihr, dass er in 15 Fällen von sexuellen Übergriffen verklagt wurde. Unter anderem auch Vergewaltigung von Minderjährigen. Also nicht ein netter Mensch. Daraufhin antwortet Monique wortwörtlich, die Vielzahl der Verbrechen sind kein Hindernis für mich.
Was?
Das heißt, auch wenn es jetzt gerade so klang, als ob wir irgendwie uns ein bisschen über Monique, also wir machen schon über sie lustig, ja, weil sie halt einfach, sie wird nicht.
Okay. Sie ist kein Opfer.
Sie ist kein Opfer.
Oh mein Gott, ich habe irgendwie die ganze Zeit, also ich fand sie schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich dachte noch, vielleicht wird sie irgendwie von ihm
missbraucht oder so. Im Endeffekt kann man sagen, dass die beiden sich gefunden haben, also gesucht und gefunden.
Haben wir wieder ein neues Killerpärchen?
Yes.
Nein.
Ja, also diese Geschichte handelt hauptsächlich, oder dieser Fall handelt hauptsächlich von jemandem, der von der Jungfräulichkeit besessen ist, aber auch von einer Frau, die von jemandem besessen ist, der von der Jungfräulichkeit besessen ist.
Und sie tut alles für ihn, damit er das kriegt, was er will.
Die beiden tauschen nämlich dann in den nächsten Briefen weitere Geschichten über ihre Fantasien aus. Und zwar teilen sie sich einander ihre größten Wünsche mit. Und zwar will sie jemanden, also Monique will jemanden, der ihre Ex-Partner aus dem Leben löscht. Also der sich an ihren Ex-Partnern rächt, damit sie ihre Kinder zurückholen kann, weil, wie sie sagt, ihre beiden Ex-Partner sie ja auch missbraucht haben. Er sagt, Er will etwas noch Verstörenderes. Er möchte Jungfrauen bekommen. Er will sie, Zitat, jagen. Und die beiden gehen dann quasi einen Pakt ein. Und jetzt lese ich euch wieder vor, wie dieser Pakt beschlossen wurde. Und zwar, möchtest du das mitlesen?
Ja, ich möchte den ekligen Typen lesen.
Okay, du bist Michelle in den Briefen.
Aber dann,
das Blaue.
Wenn ich mal jemanden entjungfern will, dann werde ich offen mit dir darüber sprechen. Ich werde nichts unternehmen, ohne mit dir darüber zu sprechen.
Du weißt, dass ich deine Befehle gerne ausführen werde, Monsieur, und das nicht halbherzig. Du weißt, deine Natuschka ist bereit, dir bei vielen Dingen zu helfen. Sie will wissen, dass sie nützlich ist. Ich will mit meinem Raubtier arbeiten, ihm bei der Arbeit zur Hand gehen. Verstehst du, was ich meine? Mein lieber Shere Khan, ich bin bereit, dir bei allem zu helfen.
So, jetzt kommt seine Antwort wieder.
Mein Eid sind keine leeren Worte. Ich nehme sie ernst und möchte ausschließlich dir treu bleiben. Und jetzt stelle ich mir vor, dass noch so eine böse Lache kommt. So.
Shere Khan.
Ja, ist ganz schrecklich.
Oh mein Gott.
Also vor allem, es ist ja immer so, man sagt ja immer so metaphorisch, sie schließen einen Pakt des Bösen.
Ja.
Das ist ja einfach auf Briefen festgehalten, wie sie diesen Pakt schließen. Mhm. Also es gibt Briefe so, möchtest du mir helfen bei der Ermordung von Mädchen?
Ja, sehr gern.
So, es ist einfach, also auch später dann in den Prozessen und so weiter, ist es sehr praktisch, dass die beiden schriftlich festgehalten haben, was sie planen.
Aber warum hat man da nicht mal gedacht im Gefängnis, wenn hier die ganze Zeit Briefe ein- und auswandern? Schauen wir doch mal rein vor. Schauen wir doch
das
mal, was der so
frage ich mich immer. Aber das, dann müssen wir auch nochmal mit irgendjemandem sprechen oder so, weil ich frage mich immer, wie können auch Drogen ins Gefängnis kommen? Also
ja, aber
klar,
Drogen,
natürlich gibt es da Mittelsmänner, aber kann man nicht das irgendwie anders irgendwie regeln?
Aber ich glaube, heute ist es schon so, dass zum Beispiel Briefe von Straftätern werden schon drüber gelesen.
Mm, und so. Ja, wahrscheinlich ist es auch so ein Zeitding gewesen noch, weil das war ja auch, wie gesagt, 1986 und natürlich ist es auch nicht ewig lange her, aber ja, hoffentlich ist es, vielleicht ist es ja auch immer noch so, vielleicht wird jetzt gerade irgendwo noch so eine Briefkorrespondenz stattfinden.
Okay.
Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Aber dieser Pakt geht noch weiter und zwar machen sie wirklich so eine Art Deal oder Kompromiss, weil Michelle ihr verspricht, 3 Männer zu töten, eben ihre beiden Ex-Partner, die sie angeblich schlecht behandelt haben, und die Person, also den One-Night-Stand, der sie entjungfert hat. Diese 3 möchte Michelle auslöschen und sie verspricht ihm im Gegenzug, dass sie ihm bei der Jagd nach Jungfrauen helfen wird.
Ich finde es verwirrend, dass er Michelle heißt. Ich denke, die ganze Zeit ist eine Frau.
Ja, Michelle Fourniret, musst du dir immer so denken.
Okay.
Michel, ich kann auch Michel sagen, vielleicht ist es dann für dich auch gerade gut.
Ja, sag mal bitte Michel.
Aber dann macht es nicht mehr so düster, dann ist es so ein bisschen so. Michel aus, wie heißt du nochmal?
Langeberger.
Ja. Michel erzählt dann immer mehr von seiner krankhaften Obsession. Also er sagt dann nämlich auch, Zitat, ich habe immer schon davon geträumt, das Makellose kennenzulernen. Und das wissen wir ja bereits, das sind Jungfrauen. Und jetzt kommt das absolut ekeligste Zitat, was ich in diesem Brief gefunden habe. Oh mein Gott. Er schreibt nämlich einfach wortwörtlich, ich will diese verdammte Membran. Das Jungfernhäutchen.
Oh.
Mhm. Weil er auch danach erklärt, warum. Für ihn sind nämlich Frauen genauso viel wert, wie ihre, in Zitat, Gleitfähigkeit wert ist.
Ah!
Ja, oh Gott. Ja.
Was für ein Vollidiot!
Der ist schon, wie kannst du das am meisten durchdrehen?
Ich kenn's. So widerwärtig.
Der Typ ist komplett widerwärtig.
Weil du halt,
er sagt auch über Frauen insgesamt, das sind alles Nymphomaninnen, die wollen das. Die lieben es, vergewaltigt werden, die wollen dominiert werden, die möchten brutalisiert werden, die warten ja nur drauf, weil wenn sie nämlich gleitfähig sind, ist das ein Zeichen für mich als Mann, dass ich das machen muss.
Hä, es macht mich so sauer, weil das ist wirklich so alles, also das ist das Frauenverachtendste, was ich je gehört habe.
Mhm.
Also es ist wirklich so richtig so, eine Frau komplett nur auf ihre Sexualität runtergestuft.
Ja, es sind für ihn Objekte, absolute Objekte.
Boah.
Und die Objekte sind verschmutzt, sobald jemand anders sie benutzt hat. Und er möchte sie halt zum ersten Mal haben.
Okay.
Und das Ding ist, Monique stört das nicht. Monique findet das auch alles gut und irgendwie attraktiv und so weiter. Und die beiden planen, nachdem er diese Sachen geschrieben hat, ne, die Gleitfähigkeit ist das Einzige, was mich interessiert, planen die beiden ihre komplette Zukunft zusammen. Also sie träumen davon, was passiert, wenn er endlich aus dem Gefängnis freikommt. Und ich meine, er ist immer noch in U-Haft, also ist noch nicht immer ganz klar. Er hat, also als der Prozess stattfindet, bleibt sie weiterhin seine quasi Liebschaft per Brief und die beiden werden noch 3 Jahre weiterschreiben.
Aber müsste nicht Monique für ihn eigentlich auch verschmutzt sein?
Eigentlich schon, aber deswegen machen die beiden ja auch Pläne, wie sie das wieder beheben können. Also sie muss ihm helfen dabei, dass sie halt eine neue Entjungferung stattfinden lassen können durch eine andere Frau. Und es gibt noch was anderes, das sehe ich gleich. In einem der nächsten Briefe planen die beiden, wie ich gerade gesagt habe, ihre gemeinsame Zukunft. Und dafür schreiben sie eine Art Bucketlist, die auch so ein bisschen in so eine To-Do-List übergeht irgendwann. Und auch die lese ich jetzt nochmal vor. Und zwar schreibt Michelle über die Dinge, die er gerne nach seiner Entlassung machen würde, Folgendes. Punkt 1. In den Tag hineinleben. Punkt 2. Dahin fahren, wo ich möchte.
Das könnte jetzt auch gerade so ein, er könnte auch gerade so ein möchte gerne Wellbeing-Blog machen.
Ja, komplett. Es ist gerade so wie so ein Blog-Eintrag. So, ach, einfach mal die Seele baumeln lassen. Aber ohne Scheiß, der dritte Punkt ist, träumen können.
Das Herz auf mal atmen lassen.
Mit der Natur im Reinen sein. Bäume umarmen.
Endlich mal wieder lächeln. Fremden Leuten ein Lächeln schenken.
Der Sonne Hallo sagen.
Und was kam dann noch dazu? Noch so ein bisschen so...
Ja, es geht weiter. Und zwar, was, das war gerade von uns, ne? Ja. Das stand nicht da drin. Aber träumen können steht schon da drin. Was auch noch drin steht, ist abenteuerlich leben. Und hier wird schon jetzt ein bisschen zweideutig, weil was ist abenteuerlich? Fünfte Punkt. In der Wildnis leben, weit weg von den anderen.
Da haben wir Unibomber 2.0 einmal gefunden.
Und das wird bei denen nochmal ganz neu umgesetzt. Der sechste Punkt ist Schach spielen. Das ist jetzt noch ein bisschen random. Und jetzt geht's über zu den harten Sachen. Und jetzt wird's auch eher zur To-Do-List. Der nächste Punkt ist nämlich, und das schreibt er einfach so ganz nüchtern da rein, 3 Typen liquidieren. Das ist einfach sein To-Do.
Aber seine To-Do-List ist halt voll widerspiegelig. Also voll widerspricht sich halt selber, ne? Punkt 1 und 2 passen nicht zusammen mit Punkt 6.
Naja, vielleicht will er in den Tag hineinleben und dann abends halt nochmal ein bisschen abenteuerlich 3 Typen liquidieren. Vielleicht möchte er das kombinieren. Der nächste Punkt ist, Entführungen durchführen. Und er schreibt, jetzt Leute, er schreibt einfach mal, das ist auch wieder ein Zitat, Entführungen durchführen etc. Etc. Es ist so, ach, ich bin zu faul, das weit auszuführen. Ich möchte einfach kurz so, ja, Entführungen durchführen.
Oh Mann, solchen Leuten würde ich so gerne ja auch einen Schweizer Gutschein einfach schenken.
Ja, auf jeden Fall. Aber das... passt nicht, weil Jochen Schweizer bietet keine Jungfrauen an.
Ja, vielleicht wird auch ein Fallschirmsprung erreichen, keine Ahnung.
Das ist wahrscheinlich für ihn das ist auch ein jungfräuliches Erlebnis, ne? Ja, wahrscheinlich, weil er noch nie dann irgendwie, ja. Nächster Punkt ist, sehr eklig auch, über eine, ich will es eigentlich gleich aussprechen, soll ich?
Ja, sag.
Über eine, Zitat, junge Spalte verfügen. Ich weiß.
Oh.
Und der letzte Punkt ist, riskantes Verlangen und Lust. Das ist einfach so auch so ein To-Do irgendwie. Er möchte riskantes Verlangen spüren, nachgehen, keine Ahnung. Außerdem fordert er von Monique, dass sie keinen Sex hat, bis sie sich treffen, weil die beiden nun planen, ihre Entjungferung nachzustellen. Aber nicht mit ihr, sondern mit jemandem anderen. Und die beiden müssen auch noch nicht mal lange darauf warten, weil schon am 22. Oktober 1987 die Haftstrafe vorbei ist und Michelle entlassen wird. Das heißt, alle noch mal kurz festhalten, nach wegen guter Führung kommt Michelle schon nach 3,5 Jahren aus dem Gefängnis raus. Und ich habe ja vorhin gesagt, er wurde wegen Vergewaltigung halt eingebuchtet.
Ja, das kann eigentlich nicht sein.
Sorry, der Mann müsste nie mehr auf freien Fuß kommen.
Ja.
Wie kannst du jemanden nach 3,5 Jahren, also in den USA sind schwarze Menschen halt länger im Gefängnis, weil sie einen Schokoriegel geklaut haben.
Ja.
Es ist halt wirklich so. Es ist einfach nur pervers, wie kann jemand nach 3,5 Jahren rauskommen. Monique allerdings freut sich natürlich sehr darüber. Sie ist super aufgeregt an dem Tag, macht sich zurecht, schminkt sich, zieht sich schön an und steht dann schon genau am Gefängnis bereit, als er rauskommt und holt ihn ab. Daraufhin ziehen die beiden in ein kleines Haus in Saint-Cyr-les-Colons. Das ist ein sehr kleines Dorf mit nur 450 Einwohnern, circa 200 Kilometer südlich von Paris. Und hier schmieden sie nun auch den Plan, wie sie die ganze To-Do-List in die Praxis umsetzen können. Und zwar soll Monique jetzt als Köder dienen. Und das hatten wir schon mal in der ersten Folge, als Mira Hindley das für Ian Brady gemacht hat. Und das Verhalten finden wir nun auch bei diesem ja, Killerpärchen wieder.
Ja, weil Frauen halt leider oft nicht als Gefahr angesehen werden.
Genau das ist es. Und genau das wissen auch Michelle und Monique. Deswegen Deswegen, nee. Und 2 Monate später kommt es dann zu einem Ereignis, das ich euch jetzt erzähle. Und zwar ist der 11. Dezember 1987 und die 17-jährige Isabelle ist gerade auf dem Weg nach Hause. Plötzlich hält ein großer weißer Van neben ihr und die Person im Van fragt sie, wo die nächste Tankstelle ist. Isabelle schaut rein und sieht, dass eine Frau am Steuer sitzt, ohne Beifahrer. Also einfach nur eine Frau alleine am Steuer. Mhm. Sie guckt die Frau an, die Frau wirkt sehr nett, sehr ungefährlich und die beiden unterhalten sich ganz nett. Allerdings tritt Isabelle zu nah an den Van ran, also weil sie natürlich sich auch irgendwie, sie möchte der Frau auch aushelfen mit Tipps, wo die nächste Tankstelle ist. Genau in dem Moment geht die Hintertür auf, Michelle springt heraus, fesselt Isabelle und zieht sie in den Wagen. Michelle saß nämlich die ganze Zeit hinter den Sitzen und hat gewartet.
Oh nein.
Und jetzt ist die Frage, warum gerade Isabelle? Isabelle wurde ganz genau ausgewählt von den beiden aus 2 Gründen. Und zwar vermutet Michelle, dass sie immer noch Jungfrau ist, weil sie eben so jung ist. Sie ist ja 17 Jahre alt. Und der 2. Grund ist, dass sie Monique ähnlich sieht. Und die beiden möchten ja eben auch die Entjungferung von Monique darstellen. Deswegen brauchen sie jemanden, der sich dazu gut eignet. Und das ist für beide ganz klar Isabelle. Sie planen also nur die Nachstellung von Moniques Entjungferung. Und dafür fesseln sie erstmal Isabelle am Bett im 1. Stock des Hauses. Und danach, also das überspringe ich jetzt ein bisschen, aber Michelle, die Kurzfassung, Michelle vergewaltigt sie. Dabei schaut Monique die ganze Zeit zu, es turnt sie an. Und als er dann fertig ist, stülpen die beiden ihr einen Sack über den Kopf. Sie fangen an, sie zu würgen und erwürgen sie mit bloßen Händen. Und später sagt Michelle darüber völlig emotionslos, Zitat, ich habe einen Sack über ihren Kopf gestülpt, aber ihre Augen haben mich weiterhin angestarrt.
Oh, es ist so widerlich.
Mhm. Und jetzt das Tragische daran ist auch einfach, dass die Suche nach Isabelle danach komplett erfolglos ist. Also man findet noch nicht mal ihre Leiche und es wirkt für alle Beteiligten so, als wenn sie sich komplett in Luft aufgelöst hätte. Die Polizei denkt nämlich zunächst, dass Isabelle einfach von zu Hause weggelaufen sei. Daraufhin antworten dann die Eltern, sie ist auf gar keinen Fall weggelaufen, sie hat sogar vorher noch Geschenke gekauft, weil sie für eine anstehende Party sich vorbereiten wollte. Das heißt, sie hatte ja auch noch einen ganz normalen Plan, sie war nicht im Streit irgendwie. Niemand der Familie war davon überzeugt, dass sie einen Grund hätte wegzulaufen. Deswegen vermutet die Polizei im nächsten Schritt, dass sie Opfer eines Mörders wurde, und zwar eines Mörders namens Emile Louis. Das war nämlich zufälligerweise ein anderer Serienmörder, der zur gleichen Zeit in der gleichen Region unterwegs war. Und in diesem Fall wird sogar noch ein 3. Serienmörder aufkommen. Das heißt, irgendwie war also 200 Kilometer südlich von Paris in der Zeit in Frankreich nicht so die beste, ja, Location für junge Frauen.
Ich habe das Gefühl, die sammeln sich immer alle so an. Weißt du, in Kalifornien hatten wir ja auch zu den 70er Jahren wirklich so einen totalen Boost an Serienkillern.
Ja, ja, voll. Und ich glaube auch, ich frage mich auch, wann das wieder, kommt das nochmal bei uns auch irgendwie bald?
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe auch nicht. Ich frage mich nämlich so ein bisschen, hat es dann auch damit zu tun, dass dann die Polizei deswegen auch so ein bisschen, ja, langsamer in der Arbeit ist, weil sie nicht so richtig wissen, es ist jetzt der Serienmörder und so weiter. Und zum Beispiel hier wurde, das ist so krass, der Prozess wurde schon nach 4 Wochen eingestellt. Das heißt, man hat nicht länger als 4 Wochen daran gearbeitet und sich dann schon so gesagt, ja gut, sie ist halt entweder weggelaufen oder sie wurde Opfer des einen Serienmörders, den wir ja schon kennen, Emile Louis. Die Eltern sind komplett verzweifelt. Die Mutter sagt darüber, ich bin davon überzeugt, dass sie entführt wurde. Und trotzdem steht in der Erklärung der Polizei Folgendes. Weglaufen ist unwahrscheinlich, Entführung oder sexuelle Gewalttat nicht auszuschließen. Und damit wurde die Akte geschlossen, komplett. Man findet 19 Jahre lang keine Leiche und bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie dann am Ende doch gefunden wurde, konnte die Familie damit nicht abschließen. Insgesamt war dies aber der Start in eine schreckliche Serie. Also es wird nicht weniger, es wird nicht harmloser, sondern die beiden, also das Killerpaar Monique und Michelle, werden in den nächsten 2,5 Jahren ganze mindestens 7 Morde begehen zusammen. Und das ist nur zusammen in den nächsten 2,5 Jahren.
Ich verstehe einfach nicht, wie Monique von der Familienmutter aus dem Nichts auf einmal da zu so einer eiskalten Serienmörderin springen konnte.
Mhm.
Aber das muss ja in ihr geschlummert
ja,
haben.
Ja, und das ist genau auch, was ich mich gefragt habe in dem Moment, weil im Endeffekt wird Monique später sagen, dass die selber auch immer Opfer sei. Also sie sagt natürlich genau wie Mira Hindley, sagen sie immer alle danach, ja, ich wurde auch da reingezwungen und so weiter. Aber auch Gutachter sagen später darüber, es ist ein Spiel der Dominanz zwischen den beiden. Monique ist keine sich unterwerfende, ängstliche, stille Frau. Sie ist diejenige, die die Hand des Mörders bewaffnet hat. Ja. Weil im Endeffekt war sie ja immer der Köder. Ja. Sie hat das ja alles freiwillig mitgemacht.
Das sieht man ja auch schon in den Briefen von vor.
Mhm, genau. Und die Medien sagen auch einen Spruch, den ich eigentlich ganz passend und schön finde dazu. Und zwar ist es ein französisches Sprichwort, das heißt «Qui se ressemble, s'assemble». Also wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, wäre das sowas wie «Gleich und gleich gesellt sich gern». Oder, wie wir Sprichwort haben, «Auf jeden Topf passt ein Deckel».
Ja.
Weil im Endeffekt ist es halt einfach so. Man merkt nämlich in deren Ehe ganz klar, dass Monique auch anscheinend sexuelles Verlangen nach den Gewalttaten hat. Denn das Sexleben des Paars sieht immer ähnlich aus. Sie spielt die untergebene, dominierte junge Frau für ihn, also im Bett quasi. Und er spielt, auch während die beiden ohne eine dritte Person quasi Sex haben, also nicht, wenn sie jemanden ermorden oder jemanden entführt haben, die beiden spielen trotzdem häufig die Vergewaltigung nach. Das heißt, es ist einfach eine dauerhafte Komponente in deren Privatleben. Und im Endeffekt kann man auch sagen, die beiden sind schon irgendwie, also ich glaube, er wollte auch Schauspieler werden oder so, weil nicht nur müssen sie auch den Jungfrungen immer wieder nachspielen, sondern jetzt spielen sie auch noch die Vergewaltigung der Vergewaltigung der Vergewaltigung nach. Mhm. Das ist halt sehr absurd und sehr einfach abstrakt auch einfach. Klar. Nach außen hin führen die beiden aber ein eher unscheinbares Leben. Niemand hätte jemals gedacht, dass da irgendwas ja ganz Dunkles im Schilde ist. Sie heiraten nach der Freilassung von Michelle und bekommen einen Sohn. Danach ziehen die beiden an die belgische Grenze. Michelle arbeitet hier dann als Handwerker und Monique bleibt zu Hause und kümmert sich um das Kind. Außerhalb der Ehe haben die beiden keine wirklich großartig sozialen Kontakte. Die Nachbarn wissen zwar, dass Michelle und Monique halt zusammen sind und dass Michelle auch schon mal im Gefängnis war, aber, und das ist auch der Knackpunkt, weil er nur 3,5 Jahre im Gefängnis war, nehmen sie an, dass es nie was Schlimmes war. Man denkt dann so, ja, Steuerhinterziehung oder sogar, wahrscheinlich bist du sogar länger im Gefängnis, wenn du Steuerhinterziehung hast.
Wahrscheinlich,
so. Ja. Und sie sagen sogar selber, später in einer Dokumentation sagen sie, er war ja nur 2-3 Jahre eingesperrt. Wenn er was wirklich Schlimmes gemacht hätte, dann hätte er doch 10-15 Jahre gesessen. Deswegen macht sich niemand so richtig Gedanken darüber, dass die beiden manchmal dann doch so ein bisschen abnormales Verhalten zeigen. Zum Beispiel erzählt ein Nachbar einmal von einer Kommunion, wo sie eingeladen waren. Und deren Verhalten war nicht ganz so normal, weil Michelle konnte sich unterhalten mit allen. Monique durfte aber erst sprechen, wenn er ihr die Erlaubnis erteilt hat.
Oh Gott.
Also deren quasi Dominanzbeziehung und unterwerfende Frauenstellung ist schon auch im Außenleben spürbar. Das heißt, eigentlich dominiert er sie schon. Aber ich denke, es war irgendwie so eine Art von
Rollenspiel.
Ja, Rollenspiel. Oder sie wollte das halt ja irgendwie, weil sonst würde sie sich ja auch nicht bei jemandem melden, bei dem, na. Und während ihres ruhigen Lebens nach außen hin mit einigen abnormalen Zügen spielt Monique weiterhin den Köder und sie gehen sogar auch die nächste Stufe, denn, kannst du denken, was kommt? Also Monique ist die ganze Zeit schon der Köder, ne?
Mhm.
Und wie wirkst du als sehr nette Frau sogar noch harmloser?
Die involvieren nicht den Sohn, oder?
Doch.
Nein!
Mhm.
Oh mein Gott, wie kannst du dein eigenes Kind da noch reinziehen?
Ja. Das, der eigene Sohn, das Baby, wird jetzt zum Köder.
Oh Gott.
Mhm. Weil beide wissen ja ganz genau, dass wenn eine Mutter mit Kind irgendwo auftaucht, dann geht in allen anderen Personen halt so eine Art Schutzmechanismus an oder einfach Vertrauensmodus, weil du würdest niemals denken, dass das eine Killerfrau ist, aber ist sie halt. Das heißt, jetzt die nächsten Entführungen und Ermordungen führen sie so durch, dass Monique im Auto sitzt, das Kleinkind sitzt auf dem Nebensitz quasi, also dort angeschnallt und sie hält dann irgendwo an und bittet jedes Mal um Hilfe, weil ihr Kind krank sei und sie fragt dann immer, wo der nächste Arzt sei oder das nächste Krankenhaus. Und die Mädchen wollen natürlich immer helfen und sagen das auch und steigen manchmal sogar auch freiwillig ein, weil sie dahin lotsen wollen oder auch mal vielleicht irgendwie auch mitgenommen werden, weil es der gleiche Weg ist und denken immer, dass sie helfen. Allerdings ist es halt so, dass jedes Mal Michelle entweder hinten auf dem Sitz drauf saß noch, versteckt, oder im Haus schon auf sie gewartet hat. Und dann wurde das, also auch hier, ich gebe ja nicht in die ganz ekligen Details, aber das, was ich vorhin beschrieben habe, wird halt einfach wieder so umgesetzt. Also
sie vergewaltigen
sie bringen die Mädchen nach Hause und genau. Und jetzt kommen wir, und das finde ich halt nochmal, deswegen ist der Fall für mich auch einfach so, also Killerpärchen hatten wir schon mal. Aber was ich an diesem Fall nochmal krass finde, ist, dass es in der True Crime Story eine weitere kleine True Crime Story gibt, die an sich eigentlich schon eine Folge verdient hätte. Weil Michelle nämlich in seiner Zeit im Gefängnis einen ganz speziellen Zellengenossen kennengelernt hat. Und zwar den Räuber und das Bandenmitglied Jean-Pierre, der einer linksradikalen Terrororganisation namens Action Direct angehört. Und dieser hat Michelle in seiner Gefängniszeit von einem Schatz erzählt. Dieser Schatz ist nämlich quasi die Beute der Organisation gewesen und soll nach Angaben von Jean-Pierre in der Nähe von Paris liegen, und zwar auf einem Friedhof. Jean-Pierre möchte dafür sorgen, dass das Geld, also diese Kriegskasse, in seinen eigenen Händen bleibt, beziehungsweise in den Händen seiner Freundin. Seine Freundin, die Freundin von Jean-Pierre, heißt Farida, und die soll den Schatz quasi wieder ausheben, aber kann das nicht alleine und braucht Hilfe. Und weil sich Jean-Pierre und Michelle einigermaßen gut verstanden haben, man muss darüber auch wissen, Michelle ist ein charmanter Mensch. Der kann ja Menschen allein schon mit seinen Worten in einem Brief überzeugen. Das heißt, wenn du dem halt auch mal so live begegnest, dann hat der schon, der ist halt intelligent, der weiß, wer dich rumkriegt. Das heißt, Jean-Pierre hat ihm einigermaßen vertraut und ihn als, naja, Verbündeten angesehen. Das heißt, Jean-Pierre sorgt dafür, dass Farida, seine Freundin, und Michelle zusammenarbeiten sollen, sich am Friedhof treffen sollen und dort dann das Grab ausheben.
Und darf ich dreimal raten?
Mhm, ja.
Also sie heben das Grab zusammen aus, finden den Schatz und dann wird Farina vergewaltigt und umgebracht und ins Grab geschmissen.
Ich möchte dir eigentlich, ja, du hast es gespoilt, ja. Also es ist nicht ganz genau, dass sie wird nicht ins Grab reingeschmissen.
Aber es wäre eine gute Idee gewesen.
Es wäre, ja, kreativ, hätte man da mal irgendwie anmerken sollen, ne? So, Leute, ihr habt doch schon was ausgehoben gerade. Nee, im Endeffekt war eigentlich der Ursprungsplan, dass halt ganz normal Michelle helfen soll und dafür 500.000 Franc bekommen soll, beziehungsweise, das ist in Euro umgerechnet, 76.000 Euro. Also einen Anteil bekommen soll. Aber als sich Michelle und Farida treffen, und zwar im April 1988 am Friedhof, finden sie auch den Sack mit Goldbarren und Schmuck, dessen Wert übrigens bisher noch nie richtig bestätigt wurde, aber es ist unfassbar viel Geld gewesen, also wirklich bis zu 80 Kilo Gold mittlerweile, 3 Millionen Euro wert, denkt man mittlerweile. Sie finden das alles und natürlich ist, wie du es schon gesagt hast, ja klar für alle Beteiligten gerade, dass Michelle und Monique das garantiert nicht teilen und Farida nicht ihren eigenen Anteil bekommt, sondern sie das Geld für sich behalten. Deshalb ermorden sie Farida und vergraben sie dann irgendwo weit weg in den Ardennen.
Aber sie vergewaltigten sie nicht?
Ich glaube, das nämlich war der einzige Mord, der Mittel zum Zweck war. Ah, okay. Das heißt, es war...
Sie, weil, kein Lustmord.
Nee, sie war auch nicht so jung, sie war keine Jungfrau mehr. Das heißt, es war einfach nur so, ja gut, wir wollen halt jetzt irgendwie echt reich werden und die Person könnte uns verraten, weil ich meine, Farida hat auch Kontakt zu Jean-Pierre, der wiederum hat Kontakt zu einer Terrororganisation. Das heißt, im Endeffekt wird es rauskommen. Dadurch, dass Farida nie wieder aufgetaucht ist, kann sich Jean-Pierre aber auch sein Teil denken. Ne? Also im Endeffekt auch nicht schlau. Die Leiche von Farida wurde bis heute nicht gefunden. Das Einzige, was man weiß, ist, dass sie irgendwo in den Ardennen vergraben wurde, was aber auch nur von Monique bestätigt wurde, von Michelle noch nie. Und jetzt machen sie etwas, was so jeder Horrorfilm-Plot auch beinhaltet. Sie kaufen sich ein absolutes Horrorschloss im Wald.
Oh Gott. Mhm.
Und davon, also wie gesagt, wir machen ja auch immer hier die ganzen Instagram-Posts und so weiter, ist auch genau in der Sekunde jetzt schon ein Foto oben. Weil wenn man sich das anguckt, das ist so ein, ich beschreibe es mal kurz, das ist eigentlich heißt dieses Schloss Château de Satou, aus dem 19. Jahrhundert ist es, und liegt mit 600 Hektar Land im verlassenen Wald. Das wurde von den beiden für 183.000 Euro gekauft. Das ist ein geringer Preis, weil man in der Zeit das erstmal noch irgendwie instand halten musste und so weiter. Mittlerweile ist es sehr viel Geld oder das Anwesen ist halt sehr groß und wäre sehr viel Geld wert, wenn das nicht ein quasi Mordschloss dann irgendwie geworden wäre. Der ursprüngliche Sinn war, dass es war ein ehemaliges Jagdschloss. Und in gewisser Art und Weise soll es das auch eigentlich bleiben. Es ist ein großes Herrenhaus in beigen Farben mit zwei Türmchen und einer ganz langen Straße, die dorthin führt. Also eigentlich perfekt, um ungestört zu sein.
Ich sehe so richtig die Aufnahme von oben, von der Straße, und damit beginnt der Horrorfilm.
Es ist absolut, es ist halt, die beiden ziehen in einen Wald. Der nächste Nachbar ist einen Kilometer entfernt, das heißt, man hört auch keine Schreie. Da drum ist Wald und eine Straße und ich wollte, weil ich das immer mache, mit Google Maps hinlaufen. Und das geht nicht. Also da fährt, also du kannst nicht mit der Karte dorthin laufen. Und ich bin dann so weit gelaufen, wie es ging. Und das ist dann irgendwo halt vom Wald geendet.
Oh Gott.
Ja, es ist Horror. Es ist wirklich Horror. Dieser Nachbar, der 1 Kilometer weiter entfernt wohnt, hat ein einziges Mal die Fonires besucht. Und von diesem Besuch erzähle ich jetzt auch kurz. Und zwar ist er dann die lange Straße entlang gefahren und wollte einfach mal gucken, wer wohnt da eigentlich. Und er kam an und sieht Michelle draußen mit einem Spaten, wie er gerade etwas aushebt. Und im Endeffekt behauptet Michelle, dass er einen Graben aushebt, weil er dort eine Telefonleitung installieren möchte. Das kommt dem Nachbarn aber ein bisschen komisch vor, weil normalerweise, wenn du eine Telefonleitung verlegst, dann passt das auch gut, wenn du es einfach neben die elektrischen Leitungen platzierst und nicht dafür halt einen komplett neuen Graben im Garten ausheben müsstest. Und ja, auch hier, kleiner Spoiler, man findet später etwas anderes in dem Grab. Und zwar eine Person, zu deren ja, traurigen Tag wir jetzt kommen, und zwar dem 18. März 1989. Da trifft Jean-Marie Desmoureaux im Zug auf Michelle. Michelle fährt gerade zurück mit dem Zug zum Schloss und Jean-Marie eigentlich auch und liest dabei die Bibel. Sie selbst ist 22 Jahre alt und ist sehr religiös und lebt sogar auch in einem Kloster. Das heißt, normalerweise, wenn Michelle dich fragt, wie alt bist du, und du antwortest 22 Jahre, bist du nicht mehr interessant für ihn und hast sozusagen es geschafft zu entkommen. Aber weil er sieht, dass sie eine Bibel in der Hand hat und weil sie im Kloster wohnt, nimmt er an, dass sie Jungfrau ist. Deswegen fragt er sie, ob sie noch einen Nebenjob bräuchte, zum Beispiel Babysitterin sein möchte, weil er hat ja einen kleinen Sohn. Und ja, Jean-Marie denkt sich, okay, natürlich ist etwas Geld immer ganz gut, ich kann immer was dazu verdienen, und sagt ja. Um das Ganze noch irgendwie ein bisschen normaler wirken zu lassen, wartet dann auch schon Monique am Bahnhof auf Michelle, um ihn abzuholen. Und die beiden reden dann noch so ein bisschen Smalltalky mit Jean-Marie und erzählen so von einem Kind, dass es auch gar nicht so schwer sei. Und dann kann Jean-Marie auch einfach am nächsten Tag direkt mitkommen und das Kind kennenlernen. Und Jean-Marie, das klingt alles sehr nett, die beiden sind super nett und sie verabreden sich also dann für den nächsten Tag. Und in diesem Moment bieten Michelle und Monique dem Mädchen auch noch an, sie nach Hause zu fahren. Aber sie hat auch gelernt, dass es nicht so schlau wäre, bei fremden Leuten einzusteigen, und sagt erstmal nein und fährt allein nach Hause. Am nächsten Tag treffen sich dann aber alle, um halt ihr zu erklären, was sie beim Babysitten machen soll, und fahren mit ihr zum Chateau. Auf dem Weg zum Schloss fragt Michelle sie schon, ob sie noch Jungfrau sei. Und das ist halt erstmal schon eine sehr übergriffige Frage und es bedeutet komplett nichts Gutes. Sie antwortet nein und sagt, dass sie einen Freund hat, was ihn unfassbar wütend macht. Also der Typ dreht durch, weil er hat sich ja alles erhofft. Sie hat eine fucking Bibel in der Hand gehabt. Er will, dass sie nicht mehr Jungfrau, dass sie immer noch Jungfrau ist. Deswegen dreht Michelle durch. Es macht ihn unfassbar wütend, sodass er all seine Wut an ihr auslassen möchte. Und während Monique neben der Babykrippe des Sohnes sitzt und zusieht, vergewaltigt Michelle das Mädchen vor seiner Frau.
Und vor dem Baby?
Und vor dem Baby.
Oh mein Gott!
Danach erwürgt er Jean-Marie und legt die Leiche in einen Tiefkühler. Erstmal einfach sozusagen als Zwischenspeicher, um sie dann ein paar Tage später unter der Auffahrt des Schlosses zu vergraben. Das heißt, er ist wortwörtlich jeden Tag über Leichen gegangen bzw. gefahren.
Oh! Mhm. Weiß man irgendwas darüber, wie es dem Sohn heute geht?
Ja, erzähl ich später. Auch okay. Nämlich ganz krass, auch nämlich ganz krass.
Ja, weil das muss ja Folgen genommen
ja,
haben.
Ja, und vor allem, weil das hier, also vielleicht auch mal kurz ganz gut für alle Zuhörerinnen, der Fall ist halt einer der größten französischen Fälle aller Zeiten. Also es war so der Fall in den Medien. Es gab Helikopter, die über dem Schloss drüber geflogen sind, später dann bei dem ganzen Prozess. Und es war auf jeden Fall so in den Medien durchgehend, sodass halt der Sohn da auch nicht drum rum kam. Und der wurde ja auch älter irgendwann. Aber nochmal zurück zu diesem Tag, wo dann halt eben diese Leiche vergraben wird. Es ist leider nicht das Einzige, was er tut. Also es gibt nicht nur eben diese eine Frauenleiche in dieser großen Schlosslandschaft. Ein paar Monate später geht Elisabeth Brichet zu ihrer Freundin nach Hause. Elisabeth ist erst 12 Jahre alt.
Oh nein! Oh, ich kann's nicht. Ich kann's wirklich nicht.
Ich weiß. Michelle wartet den ganzen Nachmittag mit Monique und dem Sohn im Auto vor dem Haus von Elisabeth auf das Mädchen. Und als sie dann rauskommt, lockt er sie ins Auto. Er sagt dann wieder irgendwas, was halt dem Mädchen keine Angst einflößt und dann sie mitfahren lässt. Und die ganze Gruppe fährt zum Schloss. Dort will er sie eigentlich vergewaltigen und hofft nun endlich seinen schönsten Moment seines Lebens zu haben. Ein 12-jähriges Mädchen kann doch nur Jungfrau sein, ne? Problem ist, genau in dieser Zeit, wo er sie zu sich holt, hat sie zum ersten Mal ihre Periode. Und das ekelt ihn an. Das kann er nicht. Er möchte mit niemanden, er möchte die reine Jungfrau Maria haben. Das ist also seine Obsession.
Ich dachte niemals, dass ich irgendwann mal Gott dafür danke, dass er uns Frauen unsere Periode gegeben hat.
Nee, da kannst du auch nicht danken für, weil er ekelt sich. Trotzdem hält er sie 36 Stunden gefangen und bringt sie dann um.
Nein.
Ja, also es ist nicht so, dass er dann war, ja gut, dann lauf. Nein, er war so, gut, dann töte ich trotzdem noch. Und auch sie vergraben Monique und Michelle auf dem Gelände. Und nun kann man sich so vorstellen, dieses Schloss im Nirgendwo, dieses absolute Horrorhaus, wird weiter und weiter beladen mit Leichen und die beiden könnten da auch ewig noch leben. Aber ihre wunderschöne Mordidylle wird gestört und zwar von niemand anderem als der Polizei selbst. Weil Anfang der 90er, also gut 2 Jahre, nachdem sie in das Schloss eingezogen sind, müssen die beiden dann doch flüchten. Denn, und man könnte jetzt hoffen so, irgendwer bekommt hoffentlich mit, dass es einfach ein Killerpaar ist. Nein, die Polizei wird auf das Paar aufmerksam, weil sie Steuern nachzahlen sollen.
Ich wollte gerade sagen, so wenn es in Deutschland wäre, hätte sich jemand irgendwie wegen einem Vogelnest beschwert.
Ja, also oder der Müll stand jetzt echt lange da im Wald rum, ne? Also da das muss anders geregelt werden. Nee, bei denen war es tatsächlich so, dass sie Steuern nachzahlen mussten, weil sie ja 1,2 Millionen Franc haben, eben diese Beute halt. Und die Polizei oder der Staat hat mitbekommen, dass da so ein krasses Schloss gekauft wurde. Das muss ja bedeuten, dass die Familie Einkommen hatte, was sie nicht gemeldet haben. Deswegen müssen sie Steuern nachzahlen.
Und wie begründen sie jetzt ihr Einkommen?
Gar nicht, sie flüchten einfach.
Okay, ich wollte gerade nämlich sagen so, ja, das haben wir gekauft durch...
Wir haben noch jemand getötet und dann konnten wir in das Schloss kommen. Nein, sie flüchten einfach nach Belgien.
Okay.
Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum
geil,
sie...
wenn sie so wären so, ey. Moment, das Geld war nicht steuerpflichtig. Das haben wir gefunden.
Das wurde von so einer linksterroristischen Organisation geklaut. Die sind schuld. Ja, die waren das.
Die haben schon keine
Könnt
Steuern.
Könnt ihr da mal nachholen? Also, Jean-Pierre, der ist im Gefängnis. Geht mal dahin. Aber das Ding ist, sie müssen wirklich auch aus dem zweiten Grund flüchten, weil nicht nur die Polizei jetzt auf den Fersen ist, sondern Jean-Pierre kommt genau in dem Moment auch aus dem Gefängnis frei. Und natürlich ist die erste Handlung von ihm, wie man sich das auch vorstellen kann, dass er zu Michelle nach Hause fährt und auf ihn fragt, warum wohnt ihr jetzt in einem Schloss? Wo ist das Geld und wo ist meine Freundin? Die Freundin gibt's ja auch nicht.
Ich glaube, Jean-Pierre war im Endeffekt auch nicht so ein netter Typ, aber ich stelle ihn mir trotzdem wie so irgendwie James Bond vor, der dann kommt und die rächt.
Er möchte nämlich eigentlich seine Freundin jetzt rächen, fährt dann zu ihnen nach Hause, aber Monique ist alleine und er möchte an Michelle rankommen, weil Monique behauptet im ersten Moment so, ich weiß gar nichts, also keine Ahnung, ich wohne einfach im Schloss, so, ja, hallo, ich bin die Meise.
Ich bin die Meise.
Deswegen bedroht er Monique erstmal und will Vergeltung, aber in der Zeit, wo Monique das dann an Michelle weitergeben kann, entscheiden die beiden sich, komm, lass uns einfach hier das Schloss verkaufen und nach Belgien flüchten. Und das machen sie dann auch. 1933 ziehen die beiden in einen kleinen Ort namens Sainte-Custine in Belgien und kaufen sich dort ein kleines neues Haus.
Das war aber auch ein krasser Downgrade für die.
Ja, erst war es ein Schloss, ein Mordschloss, so im Nirgendwo. Die beiden konnten richtig geil losmorden und jetzt mussten sie halt ein kleines Haus in einem Ort.
Und jetzt stellt sich raus, sie sind die Vorfahren des Höxter-Ehepaars.
Oh mein Gott. Und auch noch die Cousinen und Cousins von Ian Brady. Nee, die beiden sind dann einfach nach Belgien rüber. Und jetzt ist es auch so, dass, glaube ich, durch diesen Stress, war ja jetzt schon eine ganz schön aufreibende Zeit, wird erstmal nicht mehr getötet. Also sie nehmen sich jetzt vor, lass uns mal ein paar Jahre chillen. Und das machen sie auch ganze 7 Jahre angeblich. Also in den späteren Dokumentationen und Verhören kommt raus, 7 Jahre ist angeblich nichts passiert, weil beide sich so ein bisschen so ein gesittetes Leben aufbauen möchten.
Okay, man muss jetzt mal ganz kurz sagen, ne? Klingt viel, 7 Jahre, aber also ich habe schon 7 Jahre mal 4 fast es geschafft, nicht zu morden. Also bitte.
Mhm.
Bitte, bitte, bitte. Ich finde, 7 Jahre ist nicht so lang für nicht morden.
Es sollte auch kein Kompliment sein an die, ne? Also, okay. Und wenn, war es ein sehr ironisches Kompliment. Also eigentlich eine Beleidigung. Nee, es ist so, dass die beiden sich trotzdem versuchen, so ein bisschen über Wasser zu halten. Sie haben jetzt auch kein Geld mehr und so. Sie haben auch eigentlich keinen Beruf. Aber Michelle bekommt es hin, einen Job als Aufsichtsperson in einer Schulkantine zu bekommen. Nicht der Ort, wo man sich einen Serienmörder hinwünschen möchte. Und wird auch als Teilzeitlehrer eingestellt. Also richtig ideal, mit ganz vielen Kindern um sich drumherum.
Oh.
Aber er kriegt es, ja, er unterdrückt den Drang trotzdem die nächsten Jahre über. Meine Vermutung ist immer, dass halt, ja, es war halt sehr stressig davor mit der Polizei und sie wollen, und ich glaube, sie wollen sich vielleicht echt so um den Sohn kümmern. Manchmal ist das ja so ein Grund, warum...
Ja, voll nett. Endlich kümmert sich mal jemand um den Sohn, nachdem da irgendwie Frauen vor dem vergewaltigt wurden. Finde ich total verantwortungsbewusst.
Also er versucht seine, es ist ja nicht so, dass er irgendwie jetzt nicht mehr die Gedanken an die Jungfräulichkeit hätte. Ne? Er liebt es immer noch eigentlich, diese Membran oder was auch immer er da gesagt hat.
Warum liebt er das eigentlich so?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil im Endeffekt, du stellst dir perfekt die Frage gerade, weil im Endeffekt müssen wir dazu einmal einen ganz kurzen Ausflug in Michelles Kindheit machen, weil dann verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr, also natürlich kann man das, glaube ich, nie nachvollziehen, aber man versteht ein bisschen mehr, warum genau die Jungfräulichkeit für ihn so ein Ding ist. Und bevor ich das mache, ganz, ganz kurz, müssen wir einmal kurz in die Werbung rein, aber dann geht's direkt weiter und zwar ins Jahr 1942 in die Kindheit.
Ding, ding, ding. Werbung.
Eigentlich ist die Werbung jetzt gerade ganz, ganz passend, weil ich finde, es war so hart und so viel schwerer Stoff. Und im Endeffekt machen wir es ja immer hier, ne? Ihr schaltet den Podcast ein und es geht um sehr viele grausame Dinge. Und manchmal sollte man sich auch einfach mal einen schönen Liebesroman anhören oder jemand erzählt einen von den guten Seiten des Lebens oder von einer fiktionalen Geschichte. Und das könnt ihr alle tun mit BookBeat.
Und wenn ihr denkt, okay, nö, ich möchte noch lieber viel mehr verstörende Sachen hören, BookBeat hat eine super riesen Auswahl an Büchern, unter anderem zum Beispiel auch die von mir empfohlenen Bücher von Tess Gerritsen. Und ich finde es manchmal so entspannt, einfach ein Hörbuch zu hören.
Mhm.
Also ich glaube, deswegen hören ja Leute auch Podcasts, weil du kannst einfach abschalten.
Und da habt ihr sogar auch keine Versprecher mit drin, weil das sind professionelle Sprecher.
Wow.
Und wir sind richtig, richtig dankbar, dass wir dank so cooler Unternehmen wie zum Beispiel BookBeat unseren Podcast finanzieren können, weil wie ihr gemerkt habt, stecken wir irgendwie schon, hoffentlich habt ihr das gemerkt, viel Arbeit in unserem Podcast und da kommt auch noch Zubehör und so dazu und dann ist es schön, wenn man da einfach ein bisschen Unterstützung bekommt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn wir das für so ein cooles Unternehmen wie BookBeat machen können und ich habe schon als Kind Hörbücher unglaublich geliebt und ich finde es auch manchmal heute einfach so entspannend und von Harry Potter bis zu meiner Lieblingsautorin Tess Gerritsen gibt es da wirklich alles. Und das Coole ist, wie gesagt, es ist eine Flatrate. Das heißt, man kann bis zu 75.000 Hörbücher in allen möglichen Kategorien hören. Und ja, kann sich da so richtig, richtig durchstöbern und zahlt dafür sozusagen einmal nur eine Flatrate. Was ich persönlich auch richtig gut bei BookBeat finde, ist, man kann das monatlich kündigen. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, einen Monat muss ich nur meine Masterarbeit schreiben, kann mich nicht ablenken, dann kannst du es auch einfach wieder kündigen. Und man kann es auch offline hören. Also ich bin zum Beispiel so jemand, wenn ich eine lange Zugfahrt vor mir habe, dann lade ich mir halt ein Hörbuch runter und höre das die ganze Zeit und muss mir dann irgendwie gar keinen Stress machen, dass mein Datenvolumen komplett geschrottet wird. Ja, und was wir natürlich für euch haben, ich fühle mich schon wie so ein richtiger Influencer. Wir haben einen Code und mit dem kriegt ihr ein Probemonat geschenkt. Und zwar ist es ganz easy. Ihr müsst einfach den Code MordOfX und alles klein geschrieben und alles zusammengeschrieben bei der Anmeldung eingeben. Und dann bekommt ihr direkt den Probemonat und könnt das Ganze einfach mal umsonst testen. Und dafür müsst ihr einfach auf die Seite gehen www.bookbeat.de. Und wenn ihr dann sofort auf diesen Probemonat kommen wollt, macht ihr noch so einen Schrägstrich dahinter und dann MordOfX. Und dann habt ihr genug Raum und Zeit für ganz, ganz viele Hörbücher.
Aber macht das alles nach der Folge, weil jetzt müssen wir erst noch mal gucken, wie kommt überhaupt Michelle Fourniret zu so einer abnormalen Neigung oder Wunschvorstellung der Frau? Und zwar wurde Michelle Fourniret am 4. April 1942 in Sedan geboren, eine französische Kleinstadt mit heute 16.000 Einwohnern. Er ist der Sohn eines Metallarbeiter, also sein Vater war Metallarbeiter und außerdem auch nach Michelles Erzählung Alkoholiker und Choleriker. Kein toller Vater, keine gute Vaterfigur auch für ihn. Die Eltern ließen sich scheiden, als Michelle gerade 12 Jahre alt wurde. Später sagt Michelle auch, als er selber gefragt wird, warum hast du diese Neigung, dass seine Mutter noch viel schlimmer war. Seine Mutter bezeichnet er als tyrannische Mutter, die ihn sexuell missbraucht haben soll. Das sagt er immer genau dann, wenn er selber halt angesprochen wird darauf, warum er vergewaltigt hat und warum er mordet. Daraufhin sagt er immer so, ja, mir ist das auch alles widerfahren, als ich Kind war. Man weiß nicht so richtig, die Begründung des Missbrauchs kommt halt oft im gleichen Atemzug, wenn er selber halt versucht, sich zu begründen. Michelle ist das jüngste Kind, er hat eine Schwester und einen Bruder und über seine Schwester erzählt er, dass er sie einmal dabei beobachtet hat, wie sie in einen Eimer gekackt hat. Also von dem Ereignis erzählt er und das war für ihn eigentlich traumatisierend, weil es ihn so sehr geschockt hat, dass er später darüber sagt, Zitat, für mich kotet eine Frau nicht. Es ist erniedrigend. Es wird dem Bild der heiligen Jungfrau nicht gerecht. Und genau da kommen wir auch schon zum Schlüsselpunkt. Michel Fourniret ist besessen von dem Bild der heiligen Jungfrau. Er wächst super katholisch auf. Seine Eltern sind sehr katholisch. Seine Mutter ist sehr katholisch, aber missbraucht ihn ja auch sexuell. Und für mich muss das irgendwas bei ihm ausgelöst haben. Also für mich ist es nur die Erklärung, dass er irgendwie dann durch diese religiöse Erziehung und durch halt auch den Missbrauch der Mutter anscheinend irgendwas bei sich komisch verdrahtet hat. Und
ja, vielleicht wünscht er sich einfach die perfekte Frau.
Er ist besessen von der Jungfrau Maria, sagt er selbst auch. Und schon als Kind hat er stundenlang Statuen von ihr betrachtet.
Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass er das Gefühl hat, sobald eine Frau das erste Mal Sex hatte, wird die automatisch wie seine eigene Mutter und kann an nichts anderes mehr denken und missbraucht irgendwie den eigenen Sohn. Mhm. Und vielleicht ist deswegen dieses Bild von einer sexuell irgendwie selbstermächtigten Frau für ihn so schlimm.
Das kann wirklich sein, ja.
Also das...
Das würde ich auch so deuten, weil für ihn, und das absolute Gegenteil davon ist ja eben die Jungfrau Maria, weil die ist ja für ihn einfach das Reine und das Herrliche und einfach alles Gute in einer Statue oder in einer Figur. Und nach dem sucht er sein ganzes Leben. Zunächst, muss man sagen, verläuft sein Leben aber normal. Nach der Schule, in der er ganz gute Noten schreibt, bekommt er einen auch ganz guten Job als Fahrzeugteilefabrik und arbeitet sich dort auch hoch bis zur Chefposition. Und das sieht man auch immer wieder bei ihm, also egal welchen Job er macht, durch sein Auftreten und auch sein narzisstisches Wesen und sein ja schon eher antisoziales Wesen, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, solche Menschen kommen oft in Chefpositionen, weil sie eben weniger Empathie haben und sehr streng sind und dementsprechend auch ja sehr herrisch über ihr Team regieren. Er wird sogar auch Teamleiter an einem Punkt und obwohl er immer auch so ein bisschen gehänselt wird, auch schon in der Schulzeit, er ist nämlich sehr schmal und sehr klein, seine Körpergröße ist 1,68, deswegen wird er auch oft gehänselt, aber obwohl das ein bisschen hart ist, kämpft er sich trotzdem durch. Früher in der Schule wurde er immer Petit Fourniret genannt, also kleiner Fourniret, und später als Chef wurde er auch dann, ja, schon manchmal doch hat er Seitenhiebe abbekommen, vor allen Dingen hinter seinem Rücken, wurde er Knirps der Ardennen genannt. Das heißt, er hat darunter vielleicht ein bisschen gelitten, trotzdem hat er sich da durchgekämpft und hat auch sogar die erste große Liebe gefunden. Und zwar heiratet er eine Krankenschwester und bekommt ein Kind mit ihr. Und jetzt wird's interessant, wie die beiden sich nämlich kennengelernt haben, kennen wir schon von Monique. Es ist nämlich wieder durch Briefe passiert. Michelle musste nämlich im Algerienkrieg dienen. Und in der Zeit war er auch einsam und hatte Sehnsucht nach einer Frau und hat sich dann eben mit dieser Krankenschwester angefreundet. Sie selbst sagt über ihn, Zitat, er kann sehr gut schreiben und kann sich gut ausdrücken. Ich habe mich, Zitat, in sein Wort verliebt und sie hat später auch behauptet, dass sie verlobt über Korrespondenzen sind. Das heißt, dieser Mann hätte er ein sehr erfolgreiches Tinder-Profil wahrscheinlich und diverse andere Internetbekanntschaften, weil wie schreibt bitte dieser Mensch? Und es geht auch noch weiter, ne? Also die zweite Frau, eine zweite Ehe, die lernte auch über Briefe kennen. Das heißt, immer wieder verlieben sich Frauen in seine Worte.
Aber Leo, es waren auch noch andere Zeiten. Da hatten die Frauen auch nicht so bei Tinder haben sie gedacht, okay, kann ich noch mal einmal weiter swipen. Da hat man irgendwie...
Ein anderer Brief, eine andere Brieftaube.
Ne? Also allein schon, dass er mit Monique, dass die irgendwie geheiratet haben nach 6 Briefen, das ist aber auch, glaube ich, ein bisschen dem geschuldet, dass man das nicht kannte wie wir, dass man irgendwie so viel Aufmerksamkeit kriegen kann, wenn man es will, weil man sich einfach bei Tinder anmeldet. Mm.
Ja, und ich meine, das kennst du vielleicht auch, aber bei mir ist es schon so, dass halt so meine Ex-Beziehungen hatten schon lange Zeit, wo man irgendwie sich schon viel geschrieben hat. Also ich finde diese Art von, also allein diese WhatsApp-Verläufe oder früher Facebook-Verläufe sind ja schon eine Art von Kontakt und du lernst dich näher kennen, du guckst, wie reagiert der andere auf meinen Humor und so weiter. Also man kann es ein bisschen nachvollziehen eigentlich, dass man diese Schreibphase braucht bei vielen Beziehungen, also zumindest ich. Aber bei ihm hat das Ganze auch nicht so schön geendet, zumindest nicht für ihn selbst, weil seine erste Ehe musste er beenden, denn das große Trauma kam bei seiner Rückkehr aus Algerien. Denn hier entdeckt Michel, dass Annette, seine erste Ehefrau, keine Jungfrau mehr war, er aber schon. Er war ja im Krieg die ganze Zeit und konnte mit niemandem schlafen quasi. Er sagt später, an diesem Abend änderte sich mein Leben radikal. Das war für ihn einfach ein traumatisierendes Erlebnis. Er wollte sein erstes Mal mit einer Person haben, die auch ihr erstes Mal mit ihm hat. Und um das Ganze zu verarbeiten, startet er seine ersten Übergriffe. Und zwar startet genau an diesem Zeitpunkt, wo er das rausgefunden hat, seine Obsession mit jungen Mädchen oder in seinen Augen jungen Frauen. Und die muss er ausleben. 1966 lockt er dann die 10-jährige Louisette in sein Auto. Die Polizei bekommt es aber im Nachhinein heraus, dass er versucht hat, sie zu berühren. Das heißt, der erste Überfall, den er startet, wird gemeldet. Und deswegen muss er 8 Monate in Haftstrafe und seine erste Frau trennt sich von ihm. Die zweite, habe ich ja erzählt, lernt er auch wieder über Briefe kennen. Aber auch in dieser Zeit kann er es nicht lassen, Menschen zu vergewaltigen, also Mädchen zu überfallen, sexuell zu missbrauchen und zu vergewaltigen. Das wird ganz, ganz oft nicht angezeigt. Also bis zu 15 Vergewaltigungen werden nicht angezeigt und werden nicht nachgegangen, bis es dann 1984 die Freundin eines Polizisten trifft und die berichtet es dann ihrem eigentlichen Freund und die berichtet es dann ihrem Freund, also eben dem Polizisten, woraufhin Fourniret verhaftet wird. Und genau in dieser U-Haft lernt er dann Monique kennen. Das heißt, nach 15 Überfällen und nach dieser einen Vergewaltigung ist er irgendwann in U-Haft, aber dann viel zu kurz und lernt dann in dieser Zeit Monique kennen. Und nun also wieder zurück zu der Familie. Das war also gerade so der kleine Ausflug in die Kindheit, warum man verstehen kann, dass er überhaupt diese Obsession hat, oder nicht verstehen kann, aber so ein bisschen begründet sieht, warum er die Obsession hat. Und nun zurück zu der Familie. Er ist also immer noch gerade quasi abstinent, habe ich ja vorhin schon erzählt. Er versucht erstmal, sich ein geregeltes Leben aufzubauen. Und auch Monique enthält sich dem Ganzen. Monique möchte jetzt erstmal eine Pause davon. Aber Michel kann nicht mehr. Michel denkt durchgehend darüber nach, dass er seinen Verlangen nicht länger unterdrücken kann. Und Anfang der 2000er ist es dann soweit. Er geht alleine auf Jagd. Warum genau Monique zu Hause bleibt, weiß man bis heute nicht. Sie hat vielleicht jetzt irgendwie das für sich entschieden, dass sie sich lieber dem Kind widmen möchte, der Erziehung des Kindes, ein normales Leben führen möchte. Sie hat ja auch dann die Flucht hinter sich, also vielleicht ist das auch ein Faktor. Auf jeden Fall bleibt sie zu Hause, während Michel alleine über die französische Grenze fährt und dort die 18-jährige Céline mit Säure bedroht. Das heißt, er nutzt wieder seine eigenen Mittel, also er braucht keinen Köder mehr, sondern er nutzt eine Waffe, in diesem Fall halt eben die Säure, und vergewaltigt dann Céline im Wald, stranguliert sie und wirft die Leiche in ein Waldstück. Ein paar Monate später passiert das Gleiche mit der 13-jährigen, so jung, Mananya. Auch hier hat er sie alleine ermordet. Trotzdem war Monique indirekt beteiligt, weil Michel immer wieder nach Hause kam und stolz Trophäen mitgebracht hat.
Das heißt, Monique weiß schon, was ihr Mann gerade macht.
Monique weiß ganz genau, was er macht. Zum Beispiel hat er die Schultasche von Céline mitgebracht. Oh Gott. Und deren Inhalt hat sich dann Monique ganz genau angeschaut und Sachen daraus behalten. Und er hat zu ihr auch gesagt, ich war jagen, ich habe Befriedigung bekommen. So eher so, was sie dann so meinte, wahrscheinlich so, ja cool, dann bin ich happy, dass es dir wieder besser geht und du gekommen bist, so ungefähr.
Oh Gott.
Mhm. Bis zu dem Tag, wo Michel einen entscheidenden Fehler begeht. Und zwar ist das der 26. Juli 2003. Da läuft die 13-jährige Marie in Ciney, also in Belgien, gerade am Nachmittag nach Hause. Plötzlich hält ein weißer Van neben ihr und drinnen sitzt ein Mann, der schon älter ist, er hat sogar schon graue Haare, er wirkt sehr klein und schmächtig und eigentlich für sie absolut normal. Dieser Mann fragt sie nach dem Weg zu der nächsten Tankstelle und nachdem sie es erklärt, fragt der Opi, kann man schon fast sagen, er ist nämlich 62 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, ob sie nicht einfach einsteigen möchte und ihr den Weg ja quasi leiten möchte. So könne er es doch viel leichter finden. Sie sagt erstmal nein, daraufhin verhöhnt er sie und fragt sie so, ja, warum vertraust du mir denn nicht, du bist aber misstrauisch, das sagt er ganz wörtlich. Und als sie gerade weglaufen will, weil der Mann immer aufdringlicher wird, packt er sie plötzlich am Arm, hält ihr eine Flasche hin und sagt dann, das hier ist Vitriol, also eine ätzende Chemikalie. Und wenn sie das sozusagen über den Mund gehalten bekommt, ist sie tot. Oder zumindest bewusstlos. Das heißt, sie wird bedroht und Marie steigt daraufhin ins Auto ein. Im Van bekommt sie dann komplette Panikattacken, weil sie weiß nämlich, dass in der Gegend, und das ist jetzt der dritte Serienmörder, ein Mann namens Dutroux gerade sein Unwesen treibt und mehrere Mädchen wegen ihm verschwunden gegangen sind. Das heißt, im Auto fragt sie ihn, arbeiten Sie für Dutroux? Das ist ihre größte Angst, dass dieser Mann gerade irgendwas mit diesem anderen Sexualstraftäter aus Belgien zu tun haben könnte. Aber Michelle antwortet, ich bin schlimmer als Dutroux. Man merkt an dieser Aussage übrigens auch, wie größenwahnsinnig und selbstsicher er geworden ist. Mhm. Also er sieht sich selbst als Monster mittlerweile und es gibt niemanden in Belgien und Frankreich, der schlimmer ist als er selbst.
Das ist halt auch geil, wenn du darauf stolz bist, ne?
Mhm. Im Van fesselt er sie dann und wirft sie hinten auf die Ladefläche. Dann fährt er weiter, weil er eigentlich plant, mit ihr zum Beispiel zum Wald zu fahren oder zu sich nach Hause. Das Ding ist, weil er eben so selbstbewusst ist, ist er eventuell auch ein bisschen zu selbstbewusst geworden, denn die Fesseln, die er ihr angebracht hat, sitzen locker. Er wurde
ja,
also, er wurde
sie kann
also,
sich befreien.
Ja, und diesmal ist der Spoiler gar nicht so schlimm.
Geil.
Nee, das Ding ist halt echt so, dass er wahrscheinlich einfach so war, ja komm, es hat so oft funktioniert. Ich habe jetzt schon 15 Mädchen ermordet und wahrscheinlich noch mehr. Die Polizei weiß es mittlerweile immer noch nicht. Es kann nichts mehr schiefgehen. Ich bin der Mordsheld des Jahrhunderts so ungefähr. Ist aber nicht so, denn, und das ist so krass, Marie kann hinten ihre Fesseln lösen. Sie wälzt sich hinten nämlich hintenrum hin und her. Irgendwann kann sie sogar auch gegen die Tür des Vans treten. Die geht auf und sie kann auf die Straße rausfallen, während das Auto weiterfährt. Und Michelle bekommt davon nichts mit.
Oh Gott, das sind so meine Lieblingsszenen. Immer wenn irgendeine Frau oder irgendein Mann es schafft, halt sich zu befreien und zu fliehen.
Ja, und vor allem auch, dass er nichts bemerkt.
Ja.
Weißt du noch, bei Robert Hansen, da hat er es ja bemerkt, als er die eine Frau gerade in die Maschine einladen wollte in sein Flugzeug und dann hatten die noch diese Verfolgungsjagd über den kompletten Flughafen und das ist hier ja nicht so, Gott sei Dank. Michelle fährt einfach weiter. Das heißt, das Mädchen ist jetzt auf der Straße und hat noch die Fesseln um sich drumherum und kann dann ganz panisch halt reagieren und winkt anderen Autofahrern zu. Eine Autofahrerin stoppt dann auch, als sie das Mädchen sieht und nimmt sie mit ins Auto rein. Marie erzählt dann, was passiert sei und diese Autofahrerin weiß natürlich, okay, wir müssen jetzt direkt zum Polizeipräsidium fahren, weil das, was sie mir gerade erzählt, ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und auf dem Weg zum Polizeipräsidium sehen sie den Wagen von Michelle, also diesen Van, von dem Marie erzählt hat, wie der Wagen einfach so durch die Straßen fährt, hin und her. Das heißt, Michelle hat es mittlerweile doch gecheckt und sucht gerade nach Marie.
Und sie versteckt sich wahrscheinlich.
Sie versteckt sich und sie machen noch etwas ganz, ganz Schlaues. Sie merken sich das Nummernschild des Vans. Das heißt, als sie auf der Polizeistation ankommen, wissen sie bereits, wer dieser Wagenfahrer ist eigentlich. Und die Polizei sucht dann auch den Wagen und findet den Namen einer Frau, auf der er zugelassen ist, und zwar Monique Olivier. Aber, weil Maria von einem Mann erzählt hat, ist ziemlich schnell klar, es muss der Mann von Monique sein. Und das ist ihr Ehemann Michel Fourniret. Die Behörden sind zunächst absolut verwundert. Das Paar passt nämlich absolut gar nicht in das stereotypische Bild von einem Entführer oder kriminellen Paar. Sie haben einen Sohn, der mittlerweile genauso alt ist wie Marie. Das ist ja auch schon absurd eigentlich, ne?
Das ist komplett verrückt.
Sie haben ein Kind, sie haben ein Haus, sie leben in der ruhigen Vorstadt, sie sind nicht polizeilich bekannt und sie haben Nachbarn, die sie irgendwie wertschätzen und so weiter. Also sie führen ein unscheinbares Leben. Daraufhin kontaktiert nun endlich die belgische Polizei die französischen Kollegen, um mehr über Fourniret zu erfahren. Und jetzt ist auch der Punkt, an dem allen Behörden klar wird, es gibt hier eine Verbindung zu den beiden Morden an beispielsweise Céline und Manania, die ja erst vor kurzem passiert sind, halt hinter der Grenze, und an dieser Geschichte mit Marie nun. Sie nehmen also Michel fest und durchsuchen das Haus und finden dabei auch verstörende Sachen, wie beispielsweise Ketten im Keller an der Wand, was ja auch zeigt, dass er mit dem Mädchen nach Hause fahren wollte und Monique davon wusste. Sie finden Waffen und sie finden Mädchenkleider. Ab Juni 2003 kommt Michel dann also in Untersuchungshaft. Und das Problem ist jetzt ein bisschen, Michel ist ja auch schon vorher, wie man mitbekommen hat, besessen von Dominanz, Kontrolle und Macht, so wie ungefähr jeder Serienmörder. Und die meisten Menschen diesen Typus genießen das Spiel mit der Kontrolle und der Dominanz auch noch nach ihrer Festnahme. Also sie zeigen keine Reue, wenn sie dann doch irgendwie später auf ihre Taten aufmerksam gemacht werden. Und genauso ist das nun auch bei Michel. Man fragt ihn nämlich, können Sie die Morde gestehen? Was haben sie getan? Können sie darüber sprechen? Und er redet einfach nicht. Und das Problem ist, es gibt auch keine DNA an den Leichen. Michel ist absolut schweigsam im Verhör. Er gibt kein Geständnis. Und er sagt sogar auch, dass er nie die Absicht gehabt hat, die 13-Jährige, die er entkommen konnte, zu vergewaltigen.
Und das ist halt die einzige Zeugenaussage, die man hat, oder?
Ja, und man hat auch noch nicht viele Leichen gefunden, bis auf die zwei, die man ja mit ihm jetzt in Verbindung bringen konnte, wo es aber keine DNA gibt. Man hat aber halt diese Aussage durch Marie und man hat auch die ganzen ja, Mädchenkleider gefunden im Haus und die Fesseln und die Ketten an der Kellerwand, und das ist ja schon absolut verdächtig. Deswegen, wer könnte denn ein Knackpunkt sein, den man halt noch fragen kann?
Der Sohn?
Der Sohn und auch Monique.
Ja.
Monique ist aber genauso wie Michel. Sie verweigert auch die Aussage und das macht sie mehr als 11 Monate. 11 Monate sagt sie auch gar nichts. Sie wurde über 120 Mal verhört und trotzdem gesteht sie nichts. Bis zum Juni 2004. Da sagt sie dann doch alles aus. Und sie sagt, Zitat, alles, was ich euch sage, hat er mir selbst gesagt. Er hat Céline Omananya getötet. Das heißt, als allererstes gesteht sie die Morde, die ihr Mann begangen hat, die sie aber nicht mit als Köder begangen hat. Das heißt, sie ist auch ganz schön schlau und will sich aus der ganzen Sache rausreden. Sie liefert dann eine 4-seitige Aussage und erzählt innerhalb von einer halben Stunde von allen 6 Morden, die der Mann begangen hat. Sie sagt aber auch im gleichen Zuge, sie selbst sei auch ein Opfer gewesen. Als Michel danach von Moniques Aussagen hört, fällt für ihn ja eine Welt zusammen, also sein ganzes Lügenkonstrukt bricht ein, weil seine Komplizin seine eigenen Morde verraten hat, nicht ihre jedoch. Woraufhin Michel dann auch gesteht, dass er aber zunächst die Morde aus den 80ern begangen hat und da war ja Monique mit dabei. Das heißt, beide haben sich jetzt eigentlich gegenseitig verraten. Michel hat die Morde verraten, die Monique noch nicht gestanden hat, und Monique hingegen hat die Morde gestanden, die Michel noch nicht gestanden hat. Das heißt, man weiß jetzt doch, dass halt alles so passiert ist.
Schön doof nennt man das auch.
Ganz schön dumm. Dabei wollte eigentlich Michel so schlau sein und hat nur die Morde gestanden, von denen er dachte, die verjährt wären. Das heißt, er dachte so, ach okay, es waren die 80er, passt schon, wir haben 2004, das geht alles mittlerweile. Aber wie wir wissen, Mord verjährt nicht, und das war auch sein großer Fehler. Und nachdem er immer mehr Druck bekommt, eben auch weil Monique sehr genaue Beschreibungen gemacht hat, gibt er dann insgesamt 7 Mordfälle zu. Nun weiß man also, da wo sie vorher gewohnt haben, also in diesem Horrorschloss, muss es anscheinend Leichen geben. Und es gibt ja auch noch den Bericht des Nachbarn, der gesehen hat, wie der Graben ausgehoben wurde. Das heißt, 2 Tage nach seinem Geständnis fahren nun die französischen Behörden zusammen mit Michel, der ihn gerade übergeben wurde, dort zum Schloss, damit Michel ihn zeigen kann, wo Elisabeth und Jean-Marie im Château vergraben sind. So, man kann sich das jetzt so vorstellen, es gibt einen mittlerweile riesigen Medienrummel um die beiden. Einige Sender haben jetzt mittlerweile Helikopter gemietet, fliegen konstant über diesem Schloss umher und alle wollen gucken, wohin führt sie Michelle. Doch Michelle spielt weiter mit der Polizei. Also er nutzt diese Macht immer weiter aus. An einem Tag sagt er ihnen, ja, grab mal da. Am nächsten Tag sagt er ihnen, nö, da war es doch nicht, ihr müsst da gucken. Und dann triezt er sie so weit, dass er einfach selber sagt, ja, ihr sucht halt einfach Scheiße. Das sagt er denen. Und dann endlich, nach wirklich vielen Anweisungen von Fourniré, finden sie die beiden Leichen. Jean-Marie liegt unter der Auffahrt, also da, wo sie einfach jeden Tag drüber gefahren sind. Und Elisabeth finden sie neben einem kleinen Häuschen am Schloss dran, also so ein bisschen wie das Gärtnerhaus. Isabels Körper, also das allererste Opfer, mit dem die Nachstellung der Entjungferung begangen wurde, können sie immer noch nicht finden. Daraufhin, und das war ja die Familie, die seit 19 Jahren keine Ruhe findet, ne? Also die Familie, die immer noch geglaubt hat, vielleicht kommt Isabelle irgendwann zurück, vielleicht ist sie weggelaufen, vielleicht wurde sie entführt, brauchen einfach einen Abschluss. Das heißt, dieser Vater von Isabelle versucht nun selbst alles daran zu setzen, dass Michelle ihm sagt, wo die Leiche ist, damit er endlich abschließen kann. Und er fährt dann mit den Polizeibehörden und den Justizangestellten zum Schloss und fragt Michelle, Zitat, Monsieur Fourniré, bitte sagen Sie mir doch einfach nur, wo meine Tochter ist.
Oh Gott.
Mhm. Und daraufhin antwortet Fourniré, Monsieur, ich habe Ihre Tochter nicht leiden lassen. Das sagt er im ersten Moment, damit er sich jetzt als den Guten darstellen kann.
Ja, ich habe sie nur umgebracht. Nur umgebracht.
Voll. Allerdings sagt er später im Prozess, dass er sie absolut gequält hat. Das heißt, er nutzt das Leid der Familie und das Spiel mit der Familie immer noch weiterhin aus. Der Vater unterbricht ihn dann, weil er hat auch keinen Bock, glaube ich, auf sowas, weil ob du jetzt jemanden leiden lässt oder nicht, du hast ihn getötet. Seine Tochter ist weg.
Tochter umgebracht.
Genau. Und deswegen sagt er auch dann, das will ich doch gar nicht wissen. Gucken Sie mal. Alle sind hier nur wegen Ihnen. Sie haben die ganze Macht und das ist doch das Einzige, was Sie wollen. Das können Sie auch gerne haben, aber sagen Sie mir doch einfach, wo Sie meine Tochter hingebracht haben. Und trotzdem wartet Michelle 11 Tage noch weiterhin.
Ganz im Ernst, kleiner Wichser.
Ja.
Wirklich.
Also er hört einfach nicht auf, Menschen zu quälen mit seinen Worten, seinen Taten, mit seiner Person einfach, seiner Existenz.
Und es macht ihm wahrscheinlich auch noch richtig, richtig Spaß.
Ja, und da, wo sie dann, Isabelle finden, hätten sie auch niemals gesucht. Es ist nämlich ein Brunnen. 27 Meter unter der Erde finden sie die Leiche von vor 19 Jahren. Also eigentlich nur Knochen. Der Vater war an diesem Tag auch wieder vor Ort und sagt tränenunterdrückend, dass es für ihn ein Tag der Freude und der tiefen Trauer zugleich sei.
Oh Gott,
ja.
Ich will ihn in den Arm nehmen.
Ja, das ist echt so hart. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall beginnt dann der Prozess und das ist vielleicht so nochmal so ein Lichtblick jetzt am Ende des Falls. Die beiden werden verurteilt. Also so einen Prozess gab es wirklich noch nie. Es ist der erste Prozess zwischen Frankreich und Belgien. Also sie müssen beide einen Prozess gegen die gleiche Person führen oder das gleiche Paar. Monique hat sich an diesem Tag komplett zurecht gemacht. Sie hat sich geschminkt, ihre Haare geschnitten. Inzwischen hat sie auch komplett graue Haare. Die beiden
Monique,
sind einfach,
nobody cares.
Ja, Meise, lass es. Ist echt so, die beiden sind dann mittlerweile halt Omi und Opi, ne? Also die sind mittlerweile Mitte 60 und beide genießen die Aufmerksamkeit schon wieder. Also Monique gesteht, wohingegen Michelle den Prozess in die Länge hinauszögert. Erst möchte er gar nicht reden, erst setzt er sich nur hin, hält ein Schild an die Glasscheibe, wo drauf steht Sans oui, close, bouche, cousue. Ohne Ausschluss der Öffentlichkeit, Mund ist zugenäht. Das ist seine erste Aussage. Also er möchte einen geschlossenen Prozess. Worauf die Familien der ganzen Opfer aber hingegen antworten, auf gar keinen Fall, wir brauchen eine Vergeltung. Er ist wegen siebenfachen Mordes angeklagt. Der bekommt nicht den letzten Willen, dass das auch noch ein geschlossener Prozess ist.
Am liebsten würde ich den einfach gerne hinsetzen, wie so einen 11-jährigen Jungen und sagen, du, Michelle, jetzt reicht's einfach, jetzt reißen wir uns mal zusammen. Es ist absolut lächerlich, unmöglich und widerlich.
Ich denke mal, es hat auch irgendwer gemacht mit ihm, ehrlich gesagt.
Ich hoffe es.
Er war dann so, na, 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 na.
Ja, Ohren zugehalten und ich höre dich nicht.
Ja, so, Mund ist zugenäht.
Oh Gott.
Ja, so ungefähr. Aber er erzählt dann trotzdem, er will ja trotzdem auch darüber reden, darüber haben wir auch ganz oft schon drüber gesprochen. Serienmörder möchten angeben mit ihren Taten. Die möchten sich darstellen als die Besten in ihrem Fach. Und das macht auch er. Also er erzählt ganz genau den Opfern der Familien, den Familien der Opfern, was er mit den Töchtern gemacht hat. Also er sagt dann im Detail, erst ist sie links ausgestiegen, dann bin ich drumherum gegangen, dann habe ich sie so und so lange festgehalten. Und er sagt auch folgenden Satz zu einer Familie: Sie können sich nicht vorstellen, wie ihre Tochter gelitten hat. Und das im Prozess ist halt, oh mein Gott, das würde mich auch einfach nur killen. Er redet absolut nüchtern und emotionslos und er hat noch nicht mal versucht, seine Taten zu beschönigen. Er sagt nämlich auch, es ist so, wie wenn ein Wilderer mit seinen Utensilien auf Jagd geht. Also er vergleicht sich einfach mit einem Jäger. Einige Familien halten das auch nicht aus, also einige Familien verlassen das Gericht während der Verhandlung. Und am 28. Mai 2008, also der Prozess wird 4 Jahre lang geführt, bekommt er das schlussendliche Urteil. Monique bekommt 28 Jahre Haft, Michelle 30, ohne Anspruch auf Bewährung.
Oh Gott.
Das heißt, ja, er darf nicht 100 werden.
Der wird einfach sterben in diesem Gefängnis, hoffentlich. Und was ist jetzt mit dem Sohn?
Ja, das ist krass, weil im Endeffekt hat der Sohn das ja alles miterlebt, bis er 13 Jahre alt war, weil dann wurden ja die Eltern festgenommen. Und er wusste danach erstmal, also er hatte davon keine Ahnung. Er wusste davon nichts. Er wusste nicht die Wahrheit über seine Mördereltern. Und während der U-Haft und während der Prozesstage, also der ersten, bleibt er sogar alleine zu Hause mit einem Hund. Das weiß man über ihn. Also
ist das Jugendamt?
Genau, Versagen des Jugendamts, komplett. Er erfährt alles übers Fernsehen. Das war seine Quelle.
Und wahrscheinlich Schlagzeilen wie, sie vergewaltigten das Mädchen vor dem kleinen Jungen.
Ja, also er weiß, dass seine Eltern die absoluten Monster sind. Und man weiß nur über ihn, also Salim heißt der Sohn, man weiß nur über Salim, dass er danach sich komplett distanziert. Er nennt seine Eltern nie seinen Vater oder seine Mutter. Er ist dann nämlich aufgewachsen bei dem Ex-Ehemann von Monique übrigens, der eigentlich ausgelöscht werden sollte. Und er nennt seinen leiblichen Vater auch nur der andere.
Aber das ist doch echt irgendwie, also das ist mir sowieso schon aufgefallen, dieser Deal, den die sie am Anfang gemacht haben, war ja irgendwie komplett einseitig. Also das, was Monique gefordert hat, ist ja nicht in Erfüllung gegangen.
Nee, voll nicht. Das war nur so, ja, dann, du musst mir halt helfen, aber dann passt es auch halt. Meine Meise. Wahrscheinlich hat immer, wenn er so meine Meise gesagt hat, alles irgendwie wieder ausgeglichen.
Ja, ja.
So.
Chakan, ja, ja.
Barfußprinzessin.
Oh,
nee, aber ja, also ich verstehe den Sohn auch komplett in seinem Verhalten, weil zum Beispiel weiß man auch über ihn, dass er gar keine Medien konsumiert. Mhm. Ich glaube auch durch das Trauma, das er halt den Medien davon mitbekommen hat. Er hört kein Radio, er liest keine Zeitung und er gilt als absoluter Workaholic, der sich in die Arbeit stürzt, um alles zu vergessen.
Oh nein.
Ja.
Hoffentlich hat der mal eine gute Psychotherapie bekommen.
Oh mein Gott, ja bitte. Ja, das war der Fall von Michel Fourniret. Also nochmal vielleicht für die Zahl der Opfer, die wir ja gar nicht so ganz genau besprochen haben bisher. Er wurde dann im Endeffekt für 11 Morde verurteilt, weil die sind auch bekannt. Aber man ist sich absolut sicher eigentlich, dass es mehr waren, weil zum Beispiel auch Monique weitere Morde gestanden hat oder von denen berichtet hat, zum Beispiel auch in einem Au-pair-Mädchen, einem Kindermädchen, die aber nicht absolut gesichert sind. Das heißt, 11 Morde, wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich war er einer der schlimmsten Männer Frankreichs.
Und sie eine der schlimmsten Frauen.
Ja, absolut.
Was für ein absurder Fall auch mit den irgendwie noch dieser Geschichte mit dem Gehitzel und alles. Es ist wirklich wie aus einem Film.
Und das startet alles mit ein paar Briefen.
Ja.
Es ist schon ziemlich krass.
Wenn ein Gefängniswärter mal drauf geschaut hätte. Oh mein Gott, also mich hat dieser Fall echt ganz schön mitgenommen.
Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, das war wirklich nochmal ein harter Brocken. Ne?
Ja. Also ich finde das einfach so, also fast am verrücktesten und das, was mich am meisten trifft, ist, dass die das als Eltern gemacht haben und dass der Sohn da war.
Mhm. Vor allem musst du doch eigentlich dein Kind beschützen.
Ja.
Und du hast doch eigentlich immer den Gedanken, was ist, wenn das mein Kind wäre? Was ist, wenn das meinem Kind passieren würde?
Ich dachte,
und das Kind sitzt einfach mal daneben.
Ja, es ist grauenhaft. Ich übernehme heute mal den Leos-Tipp, wenn das für dich okay ist.
Natürlich.
Es geht um den Film, der die Titelmusik hat, die wir immer für unser Zudrum zum Verbrechen nutzen. Und zwar heißt der Film The Clue und hat zwei der allerschönsten Männer überhaupt, die damit spielen.
Ach, du bist so oberflächlich.
Aber sie sind so schön. Es ist Paul Newman und Robert Redford, meine ewige große Liebe.
Stimmt, haben wir schon mal hier besprochen auch, oder?
Ja, ja, ja. Robert Redford ist the man. Und der Clou, der ist schon ein bisschen älter, aber noch in Farbe, keine Panik, geht um eine, ja, das ist immer so, das...
Sonst nicht.
Sonst out of the game.
Wo Miss Marple echt gut ist.
Ja, aber der Film ist wirklich fantastisch gut und er ist so ein bisschen die Vorlage für die ganzen Oceans-Filme gewesen. Mhm. Wir müssen den unbedingt auch mal zusammen gucken.
Ja.
Geht um eine junge Verbrecherbande, die ganz schön viele Leute austricksen und es ist mega lustig, macht super Spaß. Schaut euch den an.
Okay, machen wir auf jeden Fall.
Okay, dann bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao, ciao.